Jugendliche aus ganz Deutschland können bis zum 18. Oktober über das Jugendwort des Jahres abstimmen. Diese Wörter stehen zur Auswahl.
Die zweite, genau. Auf meinen Ohren diesmal nicht, sondern vor mir sitzen.
Und laut schmatzen.
Und laut schmatzen, genau. Heute nochmal als Live-Session, ohne die potenziellen Probleme einer Internetleitung oder eines nicht speichernden USB-Sticks und so weiter. Bei Freunden und Kollegen, Benedikt Stammesen.
Hallo, ja, und mit mir im heimischen Domizil. Sebastian Deutsch. Nicht aus dem So long no see, würde ich sagen. Oder no here in dem Falle. Ja, nicht ganz no see für uns jetzt auch, aber für alle, die zuhören, grundsätzlich never see quasi. Ja, ein bisschen unfreiwillig jetzt so lange gewesen.
Ja, also eigentlich hatten wir die letzte Folge wäre eigentlich pünktlich sozusagen nach den 2 Wochen wieder gewesen. Das Problem war nur, dass ich an einem PC die Aufnahme mache und auf dem anderen PC letztendlich das Zusammenfügen von den Spuren. Und dafür speichere ich dann eben die Aufzeichnung immer auf einem entsprechenden USB-Stick. Und das hat diesmal, das erste Mal tatsächlich, einfach nicht funktioniert. Mir ist bis jetzt auch nicht genau klar, warum es nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall fehlte meine komplette Tonspur dann, als ich zusammenfügen wollte.
Also man hätte mir 1,5 bis 2 Stunden beim Monologisieren zuhören.
Genau, und dann halt auch, wenn ich was gesagt habe, einfach beim Schweigen.
Immer wieder so viertelstündige Schweigepause
genau. Zwischendurch. Ja, und da war ich ehrlich gesagt auch etwas nach gefrustet und hatte auch keine Motivation, nochmal das Ganze komplett neu aufzunehmen. Und dann hatte ich auch noch Dienste und dann war bei mir noch ein Kongress.
Alles
und dann
ausreden.
War ich im Urlaub.
Alles ausreden.
Ja, natürlich, aber ich muss ja trotzdem vorbringen.
Oder es mit anderen Worten zu sagen, schiesch.
Genau, schiesch. Ja.
Ich werde diese Wörter jetzt immer mal wieder einstreuen.
Einschießen.
Einschießen. Ja, dann bis Mittwoch. Dann ist ja Dienstag immer.
Ja.
Ja, trotzdem machen wir, also wir werden jetzt natürlich nicht die gleichen Nachträge und was in der Zwischenzeit war von vor 4 Wochen rauskramen.
Nee, das aber im Großen und Ganzen nehmen wir sozusagen die Folge, die verloren gegangen ist, nochmal auf.
The Lost Episode.
Genau. Hätten eigentlich einfach so eine leere Folge hochladen müssen. So 2 Stunden lang grillen zu
also, ja genau, das ist dann quasi der Kontrollpenis für alle Zuhörer.
Genau.
Also für alle, die es nicht kennen, also ich weiß nicht, bei uns ist das relativ ein geflügeltes Wort, der sogenannte Kontrollpenis.
Muss ich jetzt das wegpiepen?
Ach, weiß ich nicht, wir sind ja explicit, oder?
Nein.
Na, ist egal, das ist auch kein Schimpfwort oder sowas, was vollkommen
medizinisch ist. Stimmt, das ist die anatomische Bezeichnung des männlichen Geschlechtsteils.
Ja, schön. Okay, jetzt mache ich den Medizinpart hier. den man immer mal wieder in Texte einfügen kann, nämlich einfach das Wort Penis, immer mal zwischenschreiben. Wenn man möchte, dass der, für den man diesen Text schreibt, das auch wirklich liest, weil dem würde das dann ja auffallen, dass dann einfach der Kontrollpenis da drin steht. Und wenn ihm das nicht auffällt, also man sagt, ja, guter Text und keine Aussage dazu kommt, dann weiß man mal, ja, genau, hat er gelesen.
Gar keine schlechte Idee. Muss ich meine Doktorarbeit mal machen.
Ich übernehme keine Verantwortung.
Ich sehe mich schon bei meiner Doktorarbeitsverteidigung.
Ja, Deutsch, auf der PowerPoint-Präse.
Genau. Herr Deutsch, ist ja grundsätzlich eine gute Arbeit geworden. Aber auf der Seite sowieso. Warum steht da auf der Seite Penis?
Das ist für Sie, Herr Professor.
Nee.
Sie haben nur gesagt, Sie haben alles gelesen.
Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt mal zu dem, was in der Zwischenzeit geschah.
Ja.
Erzähl mal.
Wir hatten letzte Woche Freitag am Institut Pizza backen. Das hört sich jetzt erstmal an, so irgendwie, ja, Pizza backen.
Ich wollte gerade sagen, toll, habe ich auch schon gemacht.
Hast du auch schon gemacht. Aber ich wette, du hast das noch nie in einem Hochofen gemacht.
In einem Hochofen?
Ja. Also wir arbeiten relativ viel mit Metallen rum und dem ist auch schon mal so ein bisschen vorgeglüht, nachgeglüht. Achso,
Ich wollte gerade sagen, Vorglühen ist für mich was anderes.
Letztendlich kann man Metalle ja in verschiedene Zustände bringen, vor allen Dingen was deren Kristallgitterstruktur angeht. Weil Metalle oder vor allen Dingen auch Stähle auf Temperatur oder vor allen Dingen auf verschiedene Temperaturprofile anders reagieren. Es ist relativ diffizil und auch weitläufig, aber um diese Möglichkeiten alle ausschöpfen zu können, haben wir halt einen Ofen, der relativ hohe Temperaturen für relativ lange Zeit, also so 10 Stunden oder so, halten kann und halt so Temperaturprofile abfühlen kann, damit man halt, weiß ich was, Stähle weich glühen kann. Oder halt relaxieren kann. Alles, was so ein Stahl gerne mal haben möchte, damit man gucken kann, wie diese Temperaturprofile sich auf die eventuellen Fügeverbindungen, die wir da...
Also letztendlich ein Ofen, wo du aber trotzdem, sag ich mal, Festsachen reinschiebst. Weil für mich ist ein Hochofen immer das, wo dann flüssiges Metall unten rauskommt.
Ach so, nö. Nö, ist einfach sieht tatsächlich aus wie ein Pizzaofen, nur halt eckig. So von der Größe her, Pizzaofen, okay. Aber halt nicht so mit schmalen Schlitzen, sondern hat so eine quadratische Luke vorne dran.
Macht ja auch Sinn.
Da hat sich leider begeben, dass dieser Ofen auf 750 Grad vorgeheizt war, weil jemand gedacht hat, dass das die ideale Pizzabacktemperatur ist.
Hat er das wirklich gedacht oder war das irgendwie so die niedrigstmögliche Einstelltemperatur oder so? Wie kommt man auf die Idee, fürs Pizzabacken so ein Ding auf 750 Grad hochzujubeln?
Also einstellen kannst du alles. Das Problem ist, dass die Regelung für die Temperatur, die da drin ist, halt auf andere Temperaturbereiche ausgelegt ist. Mhm. Und demnach an den Ecken ein bisschen ausfranst, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn du jetzt 30 Grad einstellen würdest oder sowas, dann könnten es auch 20 oder 80 sein. Das wüsste man nicht so genau. Aber ja, ich denke, die Intention dahinter war, den halt hochzuheizen erstmal, damit sämtliche nicht lebensmittelfähigen Stoffe, die da drin sind, eventuell weggeglüht sind, damit man da Lebensmittel halt reinschieben kann. Mhm. Das Problem ist, dass wenn man den dann 20 Minuten vor dem Pizza reinschieben ausmacht, die Schamottsteine in diesem Ofen sich denken, oh nice, 10 Stunden haben wir noch. und das halt ein relativ langwieriger Prozess ist, den von 750 Grad wieder in einen Bereich zu kriegen, wo man da Lebensmittel reinschieben kann, ohne dass man die vollständige Hitzeschutzmontur braucht. Hat sich rausgestellt, zwischen 400 und 450 Grad lässt es sich ziemlich gut Pizza machen. Wir hatten dann eine nette Fertigungsstraße in der Halle davor.
Ja, die braucht dann wahrscheinlich nur ein, zwei Minütchen da drin, oder?
Ja, also ja, so eine Minute, zwei ist eigentlich ganz gut. Aber bei 60 anwesenden Leuten war das eigentlich auch keine schlechte Sache.
Ich wollte gerade sagen.
Weil mehr als zwei haben wir leider trotzdem nicht reinbekommen, weil der erdeckig ist und die Pizzen rund. Und dann hätte man die irgendwie, man muss die auch wieder rausgabeln, weil das echt schon noch sacke heiß war. Da haben wir halt so sehr lange
54 Grad.
Sehr lange Pizzaschieber. Dann konnte man nicht allzu nah ran. Da muss für die vordere Hand hatten wir auch immer noch den Hitzeschutzhandschuh, weil das von der Strahlungswärme dann doch noch relativ viel war. Und wer
die
hier
Haare
im Podcast
versinken.
Sind alle weg. Ich habe mein linker Arm ist nahezu
glatt wie Bipo.
Wer hier schon mal aufgepasst hat, der weiß, dass ja eigentlich die Strahlungswärme der schlechteste Wärmeübertragungsmechanismus ist. Ich meine, hätte ich nämlich schon mal darüber erzählt, Konvektion, Wärmeleitung und dann Wärmestrahlung, also von gut nach schlecht.
Was für ein Zusammenhang war das nochmal?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich bin mir ziemlich, ich glaube, es ging um irgendein Allthema.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich irgendwas mit Rocket Science.
Weil das ist tatsächlich auch ein ziemliches Problem, weil gerade ja im Vakuum kannst du ja Konvektion voll und Wärmeleitung vollkommen vergessen. Weil wenn nichts da ist, was leitet oder konvergieren kann, dann ist halt nichts. Da ist dein einziger Übertragungsmechanismus, den du hast, die Strahlung. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich das mal erwähnt.
Das kann gut sein.
Ja, aber es war lecker.
Sehr schön.
Und dann habe ich noch ein zweites Anliegen, was ich jetzt mal am Anfang direkt durchquatschen wollte. Ich bin ja immer mal, mich wird ja immer herangetragen, dass ich trotzdem, obwohl ich ja eigentlich so der Car-Guy bin, mich immer ein bisschen abfällig über Autos äußere. Und deshalb habe ich das mal zum Anlass genommen, mal aufzuschreiben, was mich wirklich an Autos nervt. Und dann sieht man eigentlich auch ganz gut, dass es nicht darum geht, dass, also ich mag Autos immer noch, Mobilität und auch Individualverkehr, auch wenn ich sehe, dass es in der Zukunft vielleicht uns vor andere Probleme stellt.
Ja, aber wenn ich gucke, wie deine Zuganbindung heute hier zu mir war, sehe ich auch noch keine gute Alternative.
Ich habe es versucht, aber ja, in dem Fall, immer wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, denke ich mir so, ja, das ist eine super Anbindung, das kannst du machen und dann hat man wieder Verspätung und alles mögliche. Dann denke ich, ich kann es den Leuten nicht verübeln, wenn sie das Auto nehmen. Einfach nur, weil sie gerne dann ankommen würden, wenn sie denken, dass sie da wären und nicht halt irgendwann. Aber mittlerweile gibt es so ein paar Trends bei den Automobilen, die mir ein bisschen sauer aufstoßen. Und aus meiner Sicht persönlich finde ich auch vollkommen zu Recht. Also vor allen Dingen, das sind diese berührungsempfindlichen Oberflächen statt Knöpfen. Mm. Ich glaube, da habe ich mich auch schon mehrfach drüber gerantet, dass immer mehr halt auf irgendwelche Touchscreens oder touchsensitiven Oberflächen einfach zusammengeht. Ja, das hat den Vorteil, dass man deutlich mehr Variationsmöglichkeiten hat und auch vor allen Dingen beim Produktionsgedönse von so einem Auto halt das wegfällt, dass du halt je nach Konfiguration des Fahrzeugs eine andere Mittelkonsole quasi einbauen musst oder halt so hässliche Blenden einbauen musst. Mhm. Sondern du hast immer den gleichen Screen quasi und die angezeigten Elemente unterscheiden sich halt einfach. Aber was es halt schwierig macht, wenn du tatsächlich fährst und keinen Beifahrer hast, der das für dich bedient, ist es als Fahrer ja immer schwierig, so ohne drauf zu starren wirklich längere Zeit, diese Flächen halt zu drücken, ja. Man kann das untersuchen, wie lange das braucht, und wenn das nicht zu lange dauert, ist das ja auch unkritisch. Aber es ist immer noch länger, als wenn du den Knopf hättest und gar nicht hingucken müsstest.
Das stimmt.
Da gibt es halt auch schon ein paar Ideen, wie man das anders machen kann. So Touch, also so, dass man dann ein Vibrationsfeedback bekommt, aber das bekommst du ja erst, wenn du es getroffen hast. Und nicht, dass du da dich so hingrabbeln kannst.
Ich muss ja sowieso sagen, dass ich diese ganzen, also es ist jetzt ja bei allen oder bei vielen E-Autos oder E-Plug-in-Hybriden, dass es modern ist sozusagen, dass du einfach immer größere Bildschirme einfach hast statt einem normalen Armaturenbrett. Das muss ich sagen, also ich finde das nicht nur von der Funktionalität her, so wie du schon gesagt hast, nicht optimal unbedingt, sondern ich muss sagen, ich finde es einfach hässlich.
Ja gut, das ist eine Ästhetikfrage. Naja. Da darf ja auch jeder eine Meinung zu haben. Manchen gefällt das, manchen Leuten nicht. Ich mag auch analoge Instrumente, vor allem, weil ich dann so Dinge belegt. Was ich lustig finde, sind dann immer Touch, also so Screens, die immer quasi versuchen, analoge Kombi-Instrumente zu imitieren. Mhm. Wenn ich mich für einen Screen entscheide, dann erwarte ich auch irgendwelche Fancy-Dancy-Anzeigen, die nichts mit einem... Also Lamborghini, finde ich, macht das ganz fancy, weil die haben ja tatsächlich auch schon länger Screens als Kombi-Instrumente. Ja. Und dann auch sehr... ich mache jetzt Anführungsstrichen innovative Anzeigekonzepte, was Drehzahl und Geschwindigkeit angeht, um halt auch vor allen Dingen das Fahren eines Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungsfahrzeugs zu erleichtern. Das finde ich ist ganz gut gelungen und in der Sinne könnte man das natürlich auch machen, aber das bleibt immer noch eine Geschmackssache.
War schon eine gute Idee von Volkswagen.
Dazu sage ich jetzt nichts. Klimaanlagensteuerung, die nur sich mit so einem dem Hauptscreen bedienen lassen und wo du halt keine Knöpfe mehr hast, wo du halt kälter, wärmer und es gibt tatsächlich dann auch so vereinzelte Anlagen, wo du halt die Düsensteuerung, also wohin die Luft bläst, nur über so einen Dongle auf so einem Touchscreen ändern kannst.
Und das finde
ich ultra kompliziert, also unnötig kompliziert.
Ja, also
das ist so für mich irgendwie so ein bisschen der Apple-Approach, so nach dem Motto, einfach nur um ein cleaneres Design zu haben, Funktionalitäten in einem Untermenü verstecken.
Ja, aber ich verstehe vor allem den Sinn auch nicht. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass die Standard-Lüftungsdüsen sozusagen designtechnisch groß eingeschränkt wären aufgrund der Stellmöglichkeiten. Na Mann.
Ich wollte es noch festhalten müssen. Dann der ganze Crossover halt. Wir crossovern alles. Wir nehmen einen Kleinwagen, bauen ihn auf Stelzen und dann nennen wir es Crossover und haben eigentlich, dann kann ich nur sagen, für mich sehen sie fürchterlich aus und es hat auch immer noch keinen Nutzen. Und ich als Städter gucke mir das an, wenn die Leute versuchen, mit dem Auto dann nochmal einzuparken. Dann denke ich so, warum tut ihr euch das selber an? Vor allem dieses Argument, was man ja bei SUVs sagt, dann kann man ja so gut gucken. Geht nicht, weil so hoch sind die auch wieder nicht. Wenn du hinter einem richtigen SUV damit stehst, guckst du damit auch nur bis auf den Kennzeichenhalter. Es ist halt einfach nur ein sehr klobiger, klotziger Kleinwagen, wohlgemerkt.
Ich wollte sagen, sitzt ein bisschen, hast im Prinzip das gleiche Auto, bekommst nur nicht mehr in die Tiefgarage rein.
Ja, das ist das, was halt gefordert wird. Und dann kommt wieder mein Lieblingspunkt, wenn ich wieder mit meinen lieben Freunden, den Designern, zugange bin, die immer größere Kühlergrille auf Autos drauf designen. Ich habe jetzt kein spezielles Auto im Kopf. Vierer. Die vor allen Dingen gerade im Zuge von den Abgasnormen und immer effizienter werdenden Verbrennungsmotoren oder sogar bei Elektroautos werden einfach unnötig große Kühlerflächen vorgesehen. Ich mache jetzt auch gerade wieder so Airquotes, weil wenn man sich das genauer anguckt, sind das meistens auch gar keine Kühlergrillflächen, weil die verblendet sind von hinten.
Ja.
Das sieht nur so aus, weil man nicht mehr so viel Kühlerfläche einfach braucht, weil die Effizienz halt einfach gestiegen ist. Gerade bei Elektroautos ist die Wärmeabfuhr, hält sich in Grenzen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch eine Klimaanlage einbauen möchte, die im Winter wärmen soll, hat man eher schon das Problem, dass man sich überlegen muss, wo man die ganze Verlustwärme herkriegt, wenn man nicht zusätzlich Batterie... also Leistung oder Energie auch Leistung habe ich gar nicht. Energie aus der Batterie verbraten will, nur damit es mollig warm wird. Und das würde halt, wenn man dann einfach trotzdem diesen riesigen Kühlergrill dann macht, das erzeugt zusätzlichen Luftwiderstand, den man einfach nicht braucht. Und deshalb sind die meistens gecovert.
Aber das sieht cool aus.
Ja, das ist jetzt ja wieder relativ. Aber wenn man es nicht braucht, dann bitte nicht. Das ist wie so Fake-Auspuffblenden.
Ja, aber ich meine, dass wir im Automobilsektor jetzt nicht immer unbedingt im Sektor Form follows Function sind, das ist ja schon lange so.
Aber ich hätte das gerne. So. Und ich habe ja nur die Liste gemacht, was mich an Autos momentan nervt.
Ja.
Vielleicht widerspricht mir da jemand voll und ganz. Das ist aber ja auch in Ordnung, weil letztendlich werden ja auch die meisten Autos, die für den Massenmarkt gebaut sind, ja demnach dahingehend gebaut, was die die Mehrheit der Menschen kauft. Weil sonst, wenn Ingenieure nur das bauen würden, was sie cool finden und es keiner kauft, dann kann eine Firma auch nicht überleben.
Das ist wohl wahr.
Ja. Rant Ende.
Rant Ende.
Was hast du denn so? Das Internet geht wieder, fingers crossed.
Ja, also das, was du jetzt ja gerade vorgelesen hast, war ja noch zur letzten Folge die Notiz gewesen, dass mein Internet endlich wieder funktioniert. Was für die heutige Folge zum Glück ja irrelevant ist.
Ja, das Internet hat das letzte Mal auch nicht, daran hat es auch nicht gelegen.
Ja, stimmt. Ja. Nö, sonst ist bei mir nicht so mega viel eigentlich passiert. Es war jetzt vorletzte Woche der Deutsche Ophthalmologenkongress als Online-Veranstaltung nochmal dieses Jahr.
Der Ophthalmer was?
Augenarztkongress.
Danke.
Ja, nee, das war ganz interessant. Da habe ich mir alle möglichen Vorträge reingezogen. Das ist immer ganz spannend zu sehen, so was da die Forschung aktuell sagt und zeigt und wo es in Zukunft hingehen könnte. Wobei wir uns momentan auch ein bisschen sozusagen zumindest in der Augenheilkunde in etwas, sage ich mal in Anführungszeichen, ruhigeren Gewässern befinden, weil vieles schon eigentlich sehr gut funktioniert und weitere Optimierungen da schwierig sind, beziehungsweise zum Teil auch einfach nicht zwingend nötig sind. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen auch ein was Bremsendes in der Entwicklung, wenn sozusagen kein richtiger Bedarf da ist. Wobei ich auch viel noch kommen sehe, gerade im Bereich Gentherapeutika und so.
Ah, okay. Ich hatte mich gerade gefragt, was dann da so auf uns zukommt. Also so
ja.
AGB-Augenfarben. Ist das mit einer App, die ihr das einstellen kannst oder so?
Genau. Nee, das ist halt auch viel auch immer einfach, was sozusagen nach aktueller Konsensmeinung und evidenzbasierter Medizin eben sozusagen State of the Art ist, wird oft da einfach vorgetragen, also nach welchen Schemata man welche Erkrankungen behandeln sollte und eben auch, wie gesagt, wenn es was gibt, irgendwie Forschungsergebnisse einfach und auch, also das ist natürlich, sag ich mal, eigentlich eher eine eine Nischengeschichte, diese Gentherapeutika in der Augenheilkunde, weil vererbbare Netzhauterkrankungen zum Glück, muss man ja sagen, nicht so mega häufig sind, verglichen mit dem grauen Star oder so. Und aber dennoch ist es halt so, dass diese Erkrankungen bisher eigentlich nicht therapiert werden können und dass dann natürlich für die Patienten schon ein definitiv ein großer Einschnitt ins Leben ist, wenn die irgendwie mit 20 dann merken, ich sehe schlechter, gehen dann zum Augenarzt und kriegen dann mitgeteilt, dass sie eine vererbbare Netzhauterkrankung haben, mit der sie wahrscheinlich innerhalb von den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht mehr viel mehr als Handbewegungen sehen können. Und da gibt es jetzt eben auch schon die ersten Ansätze, beziehungsweise es gibt auch schon ein zugelassenes Gentherapeutikum, was dann letztendlich eben, sofern noch ausreichend heile Nervenzellen da sind, dass eben die Gendefekte damit dann gefixt werden können.
Das ist
momentan so das, wo in Anführungszeichen relativ viel geforscht wird.
Jetzt bräuchten wir dann nur tatsächlich Vorsorgeuntersuchungen.
Ja, da kannst du in der Regel keine Vorsorgeuntersuchungen machen. Also du würdest sagen, alle Patienten werden erstmal genetisch gescreent.
Okay. Ja, weil letztendlich, wenn du sagst, du gehst dann damit erst zum Arzt, wenn du Beschwerden hast, und dann musst du aufpassen, dass du so früh noch da bist, dass es nicht schon zu spät ist. Und das ist für mich immer so, wo du denkst, das ist aber der Ritt auf der Kanonenkugel so ein bisschen.
Ja.
Also das ist auch, ich glaube, wir hatten die Diskussion auch mal, hatten wir schon mal beim Thema quasi Hodenkrebs bei Menschen unter 30 Jahren.
Ja,
meine ich mich nämlich dran zu erinnern. Da gibt es ja auch keine Vorsorgeuntersuchung. Und das ist einfach so, Pech gehabt.
Ja. Nee, das ist halt wirklich das Problem auch ein bisschen von diesen vererbbaren Netzhauterkrankungen. Ich meine, man hat zwar für verschiedene vererbbare Netzhauterkrankungen verschiedene Altersgipfel, logischerweise, wo die am häufigsten aufkommen, ähnlich halt auch wie bei Krebserkrankungen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass zum Beispiel also eine Gebiet der vererbbaren Netzhauterkrankung ist die Retinitis pigmentosa eine der häufigsten, wenn nicht sogar die häufigste. Und da gibt es aber auch Patienten, die eben da die Erstdiagnose mit eben, was ich, im Teenageralter bekommen und auch welche, die Erstdiagnose mit 70 oder sowas haben.
Oh, okay.
Und das ist dann halt schwierig.
Das ist schon sehr, sehr weit gestreut. Okay.
Genau.
Ich ziehe das Argument zurück.
Ja, also die allermeisten kriegen tatsächlich, also haben erste Symptome, sage ich mal so, irgendwann zwischen Pubertät bis irgendwie 30. Lebensjahr. Wer dieses schöne Bing gehört hat, das ist die Uhr bei meinen Eltern, wo wir jetzt gerade sitzen und aufnehmen. Die werdet ihr noch ein paar Mal hören, während wir jetzt die Folge aufnehmen. Also nicht wundern. Genau, aber das ist halt einfach, ich denke mal, also
Zeit
für eine Vorsorgeuntersuchung dafür würde keinen Sinn machen, wirklich zu entwickeln. Ich denke mal, dass das mehr abgedeckt werden würde, wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir sagen, okay, jeder hat auf seiner, Gesundheitskarte einmal sein komplettes Genom gespeichert und man weiß einfach, welche ganzen Gene sind mutiert und gegen welche kann oder muss man was machen.
Ich denke, da Schutz.
Ja, natürlich, aber anders geht's halt nicht.
Ja, das wird halt immer, das wird ja auch in der Zukunft wahrscheinlich auf mehreren Ebenen das Spiel werden, so nach dem Motto Datenschutz und quasi dem Benefit der, also wenn man Daten von sich preisgibt. Ich meine damit jetzt nicht Sign up for Cat Pictures.
Ja.
Aber letztendlich ist das ja, was bei der Digitalisierung ja immer der Casus Knactus ist. Wie viel gibt man von sich preis, um halt einen Vorteil davon zu haben?
Ja,
letztendlich stimmt. Muss das dann wahrscheinlich jeder wieder für sich individuell ausmachen, wie viel er da bereit ist.
Ja, ich denke auch.
Okay, wir sind abgeschwiffen.
Ist das korrekt? Abgeschwiffen?
Ich glaube, geschweift. Wie heißt das?
Abgeschweift, ja.
Abgeschweift, okay.
Das ist eine kleine Kombination aus abgeschweift und abgedriftet.
Ja,
abgeschwiffen.
Auch das passt.
Ja, nee, dann war ich noch in Paris. Das war auch sehr schön. Das Wetter war sehr schön. Hat mir so die üblichen verdächtigen
Touri-Fallen angeguckt.
Sachen angeguckt mit meiner Freundin und war echt ein schöner Urlaub, nur das Hotel war gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Es hatte tatsächlich, als wir das gebucht haben, war ich erstaunt, weil, also beziehungsweise nicht als wir es gebucht haben, aber als wir dann da waren und wir uns nochmal das durchgeguckt hatten, war ich erstaunt, weil die aktuellsten Bewertungen waren gar nicht jetzt so schlecht. Waren jetzt, also das war halt so ein 3-Sterne-Ibis-Ding. Also ich habe jetzt auch nichts, sage ich mal, Hochtrabendes erwartet, aber so einen gewissen Standard halt dann doch. Und dann sind wir aber mal in die Bewertung weiter zurückgegangen und so die Bewertung so ab einem Alter von einem Jahr, das sind sozusagen die glaubwürdigen Bewertungen. Also entweder
Jemand sein Rating frisiert?
Ich wollte gerade sagen, entweder haben die positive Bewertung gekauft oder negative löschen lassen oder sowas. Auf jeden Fall war es so, dass die Klimaanlage auf 30 Grad stand, es aber genauso warm drinnen war wie draußen. Was auch wohl ein bekanntes Problem war, dass das im Prinzip einfach nur ein Gebläse ist und keine Klimaanlagenfunktion wirklich hat. Dafür hatten wir aber so einen kleinen Heizlüfter da stehen, also das Problem war auch bekannt anscheinend. Und dann war es noch so...
Falls man es noch heißer als 30 Grad haben wollte, oder wie?
Nee, die 30 Grad wurden ja nicht erreicht.
Ach so, also da stand immer noch 30 Grad.
Genau, also es war...
Wann
es war
die letzte Woche in Paris 30 Grad?
Nee, du konntest die Klimaanlage auf irgendeine Temperatur einstellen.
Aber
es war immer gleich. Es kam immer einfach die Temperatur, die draußen war, rein.
30 Grad, was hat das?
Und dann war es so, dass es in keinem... Gästezimmer, also in keinem Zimmer in diesem Hotel letztendlich eine Klobürste gab.
Ja, solange die Putzfrau eine hat.
Genau, also wir haben uns dann nicht weiter drum gekümmert, weil wir eine Bewertung gelesen hatten, wo eben jemand auch schon geschrieben hatte vor einem Jahr, dass er auch gefragt hatte, ob er eine Klobürste haben könnte und die Antwort bekommen hat, dass es in keinem Zimmer eben eine Klobürste gibt, sondern dass das im Prinzip ihr System wäre, dass das eben die Putzfrau sauber macht. Und ich habe mir dann nur gedacht so...
Klauen die Leute so viele Klobürsten?
Ach, ich weiß es nicht.
Aber du lass, das war ich, also als ich noch während der Schulzeit im Café gearbeitet habe, sind da regelmäßig Klobürsten verschwunden von den Toiletten.
Ernsthaft?
Vor allen Dingen auch die Halterung der Klobürsten, also da, wo du die so reintust. Hat jemand da hingegangen und hat Klobürste samt Klobürstenhalter abgeschraubt und mitgenommen. Keine Ahnung, die Leute können alles gebrauchen.
Widerlich.
Ja, das muss man dazu sagen. Das war halt das war keine flammneue.
Ja, das denke ich mir. Naja. Nee, wo ich mir dann halt auch gedacht habe, so erstens, was ist, wenn du irgendwie zu zwei oder drei Personen da bist und einer hat irgendwie mal Durchfall oder so?
Code Brown.
Genau. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, die arme Putzfrau.
Ja, das eher.
Ja. Und dann war
das System.
Ja. Und dann war es so, dass also es wurde tatsächlich von Tag zu Tag etwas besser, aber am ersten Tag war es so, dass ich habe auch immer zu unterschiedlichen Zeiten
mit der Klobürste oder
nee, duschen.
Ah, du hast da das.
Ja, ich wollte, lass mich doch zu Ende reden.
Es wurde immer besser.
Nee, und ich habe immer zu unterschiedlichen Zeiten geduscht, also dass man noch nicht mal sagen könnte, okay, zu dem Zeitpunkt haben besonders viele irgendwie gleichzeitig geduscht oder so. Auf jeden Fall war es am ersten Tag so, dass so alle 2 bis 3 Sekunden die Temperatur wechselte zwischen arschkalt, okay und brühend heiß. Sodass du im Prinzip immer
zwischen... synchronisieren müssen.
Immer ja, genau. Ist immer sozusagen drunter gesprungen, weggesprungen.
Ja.
Und gleichzeitig war es auch noch so ein kleiner Pissstrahl, der rauskam, dass du ewig gebraucht hast, bis du die Haare so gewaschen hattest. Da bekam die Bezeichnung Erlebnisdusche eine ganz andere Bedeutung auf jeden Fall. Aber das Frühstück war okay.
Aber das Frühstück war... Und Paris war an sich auch ganz in Ordnung. Und
Paris an sich war auch.
Wie war dein Urlaub? Ich habe nur die ganze Zeit mich über das Hotel aufgeregt.
Genau. Nee, also sonst war es ein sehr, sehr schöner Urlaub, muss ich sagen. Ja. Und dann, was es noch gibt, mein E-Auto-Dilemma, habe ich es mal genannt.
Mhm.
Weil, also ich habe noch genug Zeit, aber momentan fahre ich ja einen Golf GTI und im Juni oder Juli nächstes Jahr läuft dafür das Leasing aus. Und deswegen hatte ich schon mal überlegt gehabt, weil ich ja doch relativ viel mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, mehr oder weniger, weil ich hatte auch schon mal geguckt, ich fahre mit dem Auto bei normalem Berufsverkehr so 30 Minuten ungefähr pro Strecke. Das sind 40, 45 Kilometer oder so. Und mit dem Zug bräuchte ich halt einfach mal 1,5 Stunden pro Strecke.
Boah, das ist krass.
Und
das ist streckentechnisch gar nicht so weit.
Nee, aber also, wie gesagt, das ist einfach eine schlechte Anbindung von mir aus.
Danke, Bahn.
Ja, genau. Und das ist halt was, ich nehme nicht in Kauf, doppelt so lange für meinen Arbeitsweg, vor allem morgens um die Uhrzeit zu
benötigen. Von Essen nach Düsseldorf? Ja. 1,5 Stunden, das musst du mal ihm erzählen.
Tja.
Ich hab schon mal geguckt, wie schnell du mit dem Fahrrad wärst.
Wahrscheinlich nicht
langsamer. 1,5 Stunden,
genau. Ja. Aber auch darauf hätte ich tatsächlich keine Lust.
Ja, das ist immer, an schönen Tagen mag das vielleicht ganz reizvoll sein, aber wir wohnen ja auch halt nicht an der Côte d'Azur, wenn man
meint. Genau.
Also du vor allen Dingen, also ja gut, ich auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, Agnes ist nicht so viel besser technisch. Jetzt halt aber mal die Luft an.
Das merkt man gar nicht mehr, wenn man lang genug da wohnt.
Ja, du merkst sowieso gar nichts.
Das ist okay.
Ja, und deswegen hatte ich dann eben mal geguckt gehabt, weil ich meine, das ist ja auch, man muss, ich bin ja auch, sage ich mal, finanziell orientiert. Und man bekommt ja bei der Steuer für die für den Arbeitsweg immer die gleiche Kilometerpauschale. Da macht es dann halt schon einen Unterschied, ob du jetzt eben für den Liter Sprit jetzt wie aktuell irgendwie 1,70 zahlst oder halt pro Kilowattstunde 30 Cent oder sowas. Und das macht dann natürlich schon einen enormen Unterschied in der Geldbörse, besonders wenn du das Gleiche von der Steuer zurückbekommst.
Ja, das ist, aber wenn man ehrlich ist, ist es auch schon ein bisschen kriminell, wenn man so darüber nachdenkt, so, du brauchst eine Pauschale oder sowas. Letztendlich ist das Steuergeld.
Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mir deshalb überlegt, ob das doch eigentlich ganz sinnvoll wäre oder gar nicht so verkehrt wäre, halt auf eine Art von E-Mobilität umzusteigen.
Die nicht der Zug ist.
Genau, die nicht der Zug ist. Und bin dann aber von dem Gedanken, reines E-Auto, eigentlich relativ zügig wieder weg, weil... mir dafür einfach, muss ich wirklich sagen, die Ladeinfrastruktur in Deutschland einfach noch viel zu grottig ist. Ich meine, ich könnte bei mir so eine E-Ladestation hinmachen, dass ich halt zu Hause laden kann.
Könntest du noch oder ist bei dir in der Straße eventuell sogar schon das Budget für Wallboxen ausgeschöpft? Das kann nämlich tatsächlich passieren mittlerweile.
Ah, das ist ja auch gut. Das muss ich zum Beispiel
weil auch noch die nicht. Netze, die quasi in den einzelnen Straßen liegen, sind ja auch quasi... jetzt schon einige Zeit da und wenn du halt vor allen Dingen schnell laden möchtest bei dir zu Hause, achten die Energieversorger schon darauf, dass sie halt nicht quasi die Infrastruktur, die in den einzelnen Straßen
so
überfordern, wenn alle gleichzeitig dann da ja. Strom aus der Kabel ziehen.
Oder so sieht zum Beispiel auch noch nicht. Aber das ist zum Beispiel auch noch so ein Punkt, weil jetzt gab es ja auch schon die Diskussion oder Pläne oder ich weiß ja nicht, wie weit das... offiziell in den politischen Kreisen schon diskutiert wurde oder so. Aber dass man dann eben aufgrund dessen, wie du schon meintest, um die Infrastruktur nicht zu überlasten, dass man eben dann so Ladeslots bekommt für seinen Haushalt.
Scheiße.
Und da denke ich mir halt auch so, es bringt mir halt wirklich gar nichts, wenn mein Ladeslot von morgens 10 bis um 12 ist, wo ich auf der Arbeit bin.
Wie soll das denn funktionieren?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, aus diesen Gründen habe ich mich dagegen entschieden, mir ein reines E-Auto
in einem Uniklinikum auch laden? Ist das da schon so weit?
In dem Parkhaus mit 200 Parkplätzen gibt es zwei E-Ladestationen, die seit meiner Einstellung abgesperrt sind und nicht nutzbar.
Ach, das auch noch. Ja, aber das ist so immer der Klassiker, so zwei oder sowas, weil du denkst, ja.
Es gibt mehr Behindertenparkplätze in diesem Parkhaus als E-Ladesäulen.
Was willst du damit sagen?
Ja, nichts.
Der Punkt ist, das ist ja tatsächlich auch so genau wie mit dem ÖPNV in der Stadt. Das ist ja so ein bisschen mein Hassliebe-Thema, weil ich möchte in Städten nicht mit dem Individualverkehr durch die Gegend fahren.
In München habe ich das ja auch nicht.
Das
München
hat auch
super funktioniert.
Und Aachen ist auch wieder dafür ein sehr gutes Beispiel, dass du da auch sehr viele Leute, also mit denen ich mich da schon unterhalten habe, die einfach sagen oder so, ich habe keinen Bock, durch diese Stadt mit dem Auto zu fahren und da mir stundenlang einen Parkplatz zu suchen. Habe ich keinen Bock drauf. Aber anders komme ich da halt ich als mit meinen Randbedingungen. Das lässt sich jetzt unkommentiert. Für mich lohnt es sich, kein Auto zu haben. Aber ich muss auch keine Kinder in die Kita fahren und Großeinkäufe machen und sowas. Weil einfach der ÖPNV unter aller Sau ist und nicht funktioniert. Und man kann nicht als Politik erwarten zu sagen so, ja, wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr nicht aus, weil die Leute ihn nicht nutzen. Und die Leute nutzen ihn nicht, weil er nicht ausgebaut ist. Also musst du natürlich, es ist ja immer so...
Irgendwo muss man anfangen.
Ja, dieses klassische, ne, jetzt auch Verbotskultur. Man muss, also da bin ich vielleicht ein bisschen zu liberal, oder so, dass ich nicht genug Anreize schaffen, weil die Leute wollen eigentlich, weil die wollen auch nur, dass es angenehm ist. Wenn man genug Anreize schafft und das Zugfahren oder dass der Personennahverkehr in Städten attraktiv genug ist, würden das nicht alle sicher, aber tatsächlich ein deutlicher Mehrteil der Bevölkerung, denke ich, darauf nutzen. Vor allen Dingen finanziell ist das ja auch immer so eine Sache. Wenn ich mir gucke, was so ein Ticket, so ein Einzelticket Bus in Aachen kostet, dann denke ich mir auch nur so, jo, okay, da würde ich mir auch dreimal überlegen. Wenn es halt genauso teuer ist, ob du mit dem Bus fährst oder ins Parkhaus fährst,
ja,
das stimmt. Kann man es den Leuten nicht verübeln. Aber ja.
Ja. Nee, und deswegen hatte ich dann mal geguckt gehabt nach so Plug-in-Hybriden. Und da ist es auch wieder so, dass sie einmal ziemlich teuer sind tatsächlich.
Du kaufst halt zwei Autos, die in einem sind.
Ja, so ungefähr. Weil auch mit der Prämie, die es da ja noch gibt, ist es so, dass ich da vom Leasing her mehr zahlen würde als jetzt für mein Auto bei den meisten Plug-in-Hybriden. Und ich muss auch sagen, es gibt wenig Plug-in-Hybride. Das mag vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet sein, dass du, wie du schon gesagt hast, halt irgendwie einen Verbrennungsmotor und halt Elektromotor mit Batterien
verbauen musst. Es ist für Automobilhersteller auch kein wirklich lohnendes Invest
in Technologie zu investieren. Ja. Nee, und die meisten sind halt wirklich relativ groß. Also da sind wir dann so in der Größe 3er BMW aufwärts.
Ja, das wäre, ich glaube, 3er ist so, glaube ich, das ziemlich so das Kleinste, was du so.
Genau, aber ich will halt kein SUV. Ist halt das Problem bei mir. Mhm. Und ich habe jetzt so ein paar Modelle da mal ins Auge gefasst, aber da ist dann halt auch so, dass die rein elektrische Reichweite dann meistens irgendwie so bei 50 bis 60 Kilometer liegt.
Für ein Plug-in hört sich gut an.
Genau, da ist dann eben die Sache, dass ich das für Hin- und Rückweg zur Arbeit reicht es bei mir nicht, was jetzt nicht tragisch ist, weil ich meine, selbst wenn ich nur 10 Kilometer am Tag auf Sprit fahre, ist das natürlich für die Umwelt besser und auch für den Geldbeutel.
Ja.
Aber es ist dann halt auch so, dass man gucken muss, wie dann sozusagen letztendlich die sowohl die rein elektrische als auch die rein Verbrennungsfahrleistung ist. Weil ich meine, kombiniert hast du dann, was weiß ich, da 250 PS auf dem Datenblatt stehen.
Mhm.
Getrennt hast du dann aber 2x100, so ungefähr.
Damit hast du genau das Problem, was ich auch mit diesen Antriebssträngen, mit diesen Plug-in-Hybriden habe. Die sind ein Kompromiss in jederlei Hinsicht oder in vielerlei Hinsicht.
Ja.
Ja.
Tja. Nee, und deswegen bin ich da noch so ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein, was mein nächstes Auto werden soll. Und ich hoffe, dass da vielleicht irgendwie in den nächsten paar Monaten noch irgendwas überraschend Neues, Atemberaubendes kommt.
Du kannst ja auch mal die Zuschauer fragen, ob sie vielleicht, wenn sie clevere Ideen haben, dann können sie natürlich das mal hinstellen. Und ich werde mich dann daran laben.
Daran laben. Ja. Ja, also wer eine gute Idee oder guten Tipp hat, immer gerne. Aber jetzt bitte nicht irgendwie einen Porsche Taycan oder sowas vorschlagen.
Wäre aber eine tolle Alternative.
Also den würde ich mir tatsächlich sogar auch holen, wenn ich das Geld hätte.
Reasonable.
Genau. Aber nein.
Aber schade.
Genau.
Ja, jetzt haben wir ja, glaube ich, schon wieder relativ lang, aber gut, wir haben auch lange nichts mehr gemacht. Jetzt
genau, ich glaube auch, diese Folge wird einfach ein bisschen länger werden, weil wir uns auch
jetzt extra so lange gehört haben. Ja, Extended Edition.
Extended.
Ja, was haben wir denn dann heute so?
Ich habe mitgebracht als sozusagen Paper der Kampf mit stumpfen Waffen, wobei das jetzt auch nicht richtig ein Paper ist, sondern eigentlich eine gewisse Kollektion, sage ich mal. Und dann habe ich auch noch mitgebracht, statt einer Causa Obscura, nochmal die News für Nerds.
Die News für Nerds. Das hört sich eigentlich auch ziemlich fancy an.
Ja, und was hast du Schönes mitgebracht?
Ich habe einmal zum einen methodisch korrektes Biertrinken, sage ich schon, das ist ein Buch, das ich gelesen habe. Methodisch korrektes Kaffeetrinken dabei, weil dafür habe ich den.
Wir hatten auch schon mal methodisch korrektes Glühwein trinken.
Ja, ich mache da jetzt einfach so eine Reihe raus. alle meine Lieblingsgetränke einmal korrekt trinken. Und dann noch IAA-News. Die hatte ich in der ominösen Lost-Folge schon mal. Das ist jetzt ja auch schon leider ein bisschen rum, aber trotzdem fand ich das eigentlich wichtig, also aus meiner Sicht, als Fahrzeugmensch, da mal drüber zu sprechen, was da neu war oder was da anders war. Ach ja, und ich kehre uns auch noch raus heute.
Ah, wieder. Ja, stimmt.
Hast du den Witz schon wieder vergessen?
Ich habe
den Witz
wirklich schon wieder vergessen, glaube ich. Aber wahrscheinlich, wenn ich gleich die ersten paar Worte höre, dann fällst du wieder ein.
Ja,
weiß ich es nicht mehr.
Das ist wieder aus der Kategorie Schenkelklopfer, wenn man ehrlich bin.
Ja, soll ich dann anfangen einfach? Ja,
ne? Also ich habe ausgerechnet, dass es durchgehen sollte, wenn ich anfange. Aber
ach, stimmt, weil du uns rausgehst. Jo.
Genau.
Dann
würde ich
auf wie geht's?
Mit methodisch korrektem Kaffeetrinken anfangen. Wer kennt es nicht? Man ist morgens noch unter geistigem Notstrom quasi.
Das hört sich gerade an wie die Einleitung von so einem Teleshopping-Spot.
Wer kennt es nicht?
Genau.
Der Abrazzo 4000.
Genau.
Ja, also, das mich.
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Ich war so schön am Rollen. Also, es gibt morgens geistiger Notstand, man braucht unbedingt den ersten Kaffee, macht sich den und schlappt dann durchs Büro. Und dann verschüttet man den halben Kaffee über seine Hand, über sein Hemd, über den Teppichboden, überall geht er hin, nur nicht in die Kehle quasi. das ist echt nervig. Und dann, das ist wirklich nervig. Und dann habe ich mir gedacht so...
Aber was hat das mit dem Kaffeekochen zu tun? Erzähl mal weiter.
Ja, es geht nicht um das Kaffeekochen an sich, sondern wie kann ich dieses nervige Problem lösen? Was passiert überhaupt? Wieso schwappt das über? Egal wie vorsichtig man geht nämlich. Ist das mal aufgefallen? Wenn man dann,
ja, ein bisschen schwappt es immer.
Ja, man versucht dann das so Steadicam-mäßig auszugleichen, aber es schwappt immer ein bisschen. Warum ist das so? Ich will das nicht. Und
muss eine Gimbal-Tasse erfinden.
Oh Mann, du kannst nicht schon die Lösung am Anfang denken.
Oh, war das die Lösung?
Ja, letztendlich ja. Weil meine erste Idee war, da schwingt sich ja irgendwas auf. Also diese Wellen, ja, genau, in dem Körper, das ist ja wie quasi klassisch irgendwas mit Schwingung. Und dann habe ich mir gedacht, so, könnte es vielleicht sein, dass sich da irgendwo eine Resonanz ausbaut, dass quasi die Eigenfrequenz von dem Kaffee in der Tasse und deine Gangfrequenz eine Resonanz haben und damit quasi sich das immer weiter aufschwappt, bis es halt überschwappt. Und das passt ungefähr. Man findet nämlich tatsächlich im Internet Standardwerte
für Nein.
alle diese Dinge. Und dann sieht man nämlich, dass die sich tatsächlich überschneiden. Die Eigenfrequenz vom menschlichen Gang und von Kaffeetassen, also den allermeisten. Das ist halt so eine geometrische Kombination. Könnte es natürlich auf die Idee kommen, eine sehr flache, sehr breite Tasse zu machen. Dann würde es vielleicht funktionieren, aber niemand hat
jetzt
sowas.
Ist das jetzt wirklich ernst gemeint?
Ja.
Also ich kenne das Problem, jeder, also ich gehe mal davon aus, dass jeder dieses Problem kennt, aber ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir das so fundiert begründen.
Dein Gang ist dann quasi ja die Anregungsfrequenz für das Fluid in der Tasse.
Also könnte man das theoretisch auch verhindern, indem man entweder extrem viel langsamer oder viel schneller geht?
Ja, wenn du dann aus diesem Frequenzbereich, das Problem ist, das ist halt das, da musst du dann noch dann speziell auf die Tasse, die hat ja auch, da sind Bereiche hier, weil nicht jede Tasse und jeder Kaffee hat ja die gleiche Eigenfrequenz, also die Kombination, und nicht jeder Mensch hat die gleiche Gangfrequenz halt.
Du sagst nicht, jeder Kaffee hat die gleiche Eigenfrequenz, das klingt sehr nach Schwurbel.
Ja, genau, die Schwingungen.
Genau, ich nehme nur Rechtsschwingungen.
Aber rein theoretisch könntest du, wenn du sehr große Schritte müsstest du machen, das ist aber ja begrenzt anhand deiner Schrittlänge, du könntest sehr kleine Schritte machen, dann würdest du vielleicht so eine hohe Gangfrequenz erreichen, dass du keine Resonanz mehr erzeugst.
Ich glaube, ich mache mal gleich noch eine Tasse Kaffee.
Und probier es aus. Aber das sieht sich auch irgendwie unpraktisch an, weil dann kommst du ja nicht an, wenn du mit deinem Kaffee von der Kaffeemaschine ins Büro möchtest und dann so Tippelschrittchen machen. Das dauert ja Stunden, dann ist der Kaffee kalt. Und ja, deshalb wäre halt die Möglichkeit eben, ne, eine seltsame Tasse bauen, um die Eigenfrequenz abzunehmen. Also Eigenfrequenzen sind ja, Frequenzen im Allgemeinen ja immer die quasi die zeitliche, also eins durch die Periodendauer. Also ne, Schrittfrequenz, Schrittlänge, wie viele Schritte du innerhalb einer Sekunde machst, also Weg auf die Zeit, ist deine Geschwindigkeit, dann hast du die einzelnen Perioden, nämlich deine Schritte, und bei dem Kaffee ist das halt das Hin- und Her-Schwappen quasi. Also könntest du eine seltsame Tasse bauen und also mit, zum Beispiel sehr breit und tief, habe ich ja eben schon gesagt, oder sehr hoch und sehr schmal, aber beides sehr unpraktisch. Du könntest einfach nicht laufen oder halt komische Schritte machen, haben wir auch schon gesagt. Oder du könntest die Bewegungen entkoppeln, weil wenn eigentlich kannst du sie überlagern, nicht mehr, also quasi du nicht mehr den Kaffee anregst zum Schwingen, kann es auch keine Resonanzüberhöhung mehr geben und der Kaffee schockt nicht über. Und das ist genau dann die Lösung, die du schon vorgeschlagen hast. Wir könnten uns so einen Gimbal bauen, wo wir die Bewegung von dem Mensch und der Kaffeetasse entkoppeln. Das Einfachste wäre halt tatsächlich, wenn du die Kaffeetasse einfach an eine Schnur hängst, weil eine Schnur hat den Vorteil, dass sie nur einen Freiheitsgrad abknapst, nämlich den, der dazu führen würde, dass die Tasse den Boden berührt, also dahin stürzt. Aber alle anderen Freiheitsgrade im Raum werden quasi nicht beeinflusst. Du könntest die nach oben, du könntest die zu allen Seiten, könntest die alle drehen, also alle Winkel. Wobei, den einen möchtest du ja eigentlich nicht, aber da hilft dir die Gravitation ein bisschen. Und deshalb wäre das eigentlich ganz schön. Also könntest du das wie so eine Waagschale machen, weil da könntest du ihn draufstellen und dann oben quasi an der Kordel festhalten. Und demnach hast du dann quasi die Bewegungen entkoppelt, weil die Freiheitsgrade von diesem Gimbal und dann quasi dir, du bist das System, dann Kaffee-Mensch. Und da hast du so viele Freiheitsgrade, dass du quasi, dass die Bewegung nicht mehr ineinander übergehen können. Und dann kannst du ziemlich alles damit machen. Rennen, Treppen hoch, dich drehen, die Tasse schleudern. Der Kaffee wird nicht mehr schwingungstechnisch angeregt. Und demnach kann es auch keine Resonanz mehr geben. Problem gelöst.
Aber dann musst du ja auch die Tasse erst wieder da rausholen, bevor du so trinken kannst.
Naja, das ist ja offen, wenn das wie so eine Waagschale ist. Da stellst du es ja nur drauf. Das wäre quasi so ein Transportträgersystem. Ja, du trägst ihn halt nicht an dem Griff, sondern...
Soll ich schon mal bei Höhle der Löwen anmelden?
Nein, bitte nicht.
Bitte nicht.
Ich glaube nicht, dass man das patentieren darf. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie ein fancy Ding und kippt man Swarovski drauf oder sowas, dann kann man sie verkaufen. Aber 3D-Druck und Kordel sollten reichen. Ich mache das Open Access.
Aha, okay.
Ja.
Aber man kann ja bestimmt bei Patreon irgendwie was spenden.
Oh. Willst du das vermarkten?
Daraus? Genau. Ja, lustig.
Lustig. Ja, das war's eigentlich schon.
Es gibt auch noch eine noch einfache Methode, das ist einfach ein Thermosbecher dazu.
Ich wollte es ein bisschen komplizierter machen, aber nicht zu kompliziert. Weißt du, Schwingungsgleichung.
Nein, das ist schön gemacht.
Ich habe kurz überlegt, ob wir noch die Schwingungsgleichungen uns anschauen können. Da dachte ich, what the fuck? Nobody cares. Das ist hier eine Unterhaltungsgeschichte.
Vor allem die wenigsten verstehen es, mich eingeschlossen. Glaube ich.
Das heißt verstehen, aber ja, ist egal.
Ja. Lustig. Also, ja, ich hab es noch nie so zerdacht. Aber macht ja durchaus alles Sinn, was du erzählt hast.
Sagst du jetzt. Das sag Jugendlichen ich. Leichtsinn.
Genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Hauptthema sozusagen. Der Kampf mit stumpfen Waffen, habe ich das Ganze genannt. Und ich hatte ja auch schon gesagt, das ist kein richtiges Paper an sich, sondern eher ein Potpourri aus Paper-Ergebnissen bzw. Studienergebnissen. Und zwar geht es dabei um unser heißgeliebtes Coronavirus. Da haben wir ja jetzt lange nichts davon gehört.
Ja, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht.
Nee, und zwar wollte ich mich mal damit beschäftigen bzw. Zusammenfassen, wie es denn eigentlich ausschaut mit Therapeutika, wenn man sozusagen krank ist. Ich meine, klar, die Impfung ist gut, die Impfung ist wichtig und jeder, der sich impfen lassen kann, sollte dies auch tunlichst tun.
Bekomme ich Autismus davon?
Nein. Und
tut mir leid, der muss.
Und das ist auch in meinen Augen der einzige Weg, wie man diese Pandemie aufhalten kann, indem sich einfach alle bzw. ausreichend viele Leute impfen lassen. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber was ist denn, wenn du dann sozusagen krank bist und halt...
Wenn das Kind in den Brunnen
gefallen ist. Genau, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was haben wir da zur Hand und wie hat sich das Ganze so entwickelt? Und da habe ich hier einen Artikel, den ich auch in Shownotes verlinken werde, wo das...
ich erinnere mich, da war doch irgendwie dieses Remdesivir und Hydroxychloroquine.
Genau.
Ah, okay.
Die sind aber nichts gut.
Die sind aber nichts gut, aber das wirst du uns jetzt wahrscheinlich erklären.
Genau. Und da gibt es eben hier einen Artikel, der das Ganze mal gut zusammengetragen hat, was es da aktuell so gibt und was noch kommen könnte oder kommen kann.
Ach ja,
okay. Und zwar war ja schon relativ früh im Sommer 2020, also vor etwas über einem Jahr, als Therapie schon relativ früh gesetzt worden, das Dexamethason. Das ist ein relativ hochpotentes Glukokortikoid, also ähnlich wie Cortison. Und das konnte in der Recovery-Studie, die durchgeführt wurde, zeigen, dass bei intensivpflichtigen Covid-19-Patienten, eben die mit Dexamethason therapiert wurden, die Sterblichkeit signifikant gesenkt werden konnte. Das Ganze wurde dann auch noch gar nicht so viel später im Herbst 2020 ergänzt durch den Interleukin-8-Antikörper Tocilizumab.
Ja, ja, richtig.
Interleukine sind generell im Körper Botenstoffe, die halt, Zellfunktionen übermitteln und auch viel im Rahmen von Entzündungs-Immunantworten eine wichtige Rolle spielen. Und das Hauptproblem bei den intensivpflichtigen Covid-19-Patienten ist ja diese überschießende Immunreaktion einfach, die ja auch schon durch das Dexamethason letztendlich abgeschwächt wird, weshalb das die Sterblichkeit dann verringert hat. Und dieser Interleukin-6-Antikörper war da auch eben, hat sich dann positiv herausgestellt. In der Fortsetzung der Recovery-Studie wurde dann im Februar, also im Herbst 2020, hat man damit angefangen, mit der Therapie eben das in Studien zu untersuchen. Und im Februar 2021 wurde dann in der Fortsetzung der Recovery-Studie gezeigt, dass eben diese Interleukin-6-Antikörper noch eine Mortalitätssenkung on top zu der bisher schon bekannten Wirkung von Dexamethason eben gebracht hat. Und das sind aber eigentlich auch so die einzigen beiden wirklich guten Waffen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie so schön gesagt hat.
Klingt aber sehr martialisch.
Am Anfang, wie du auch schon gesagt hast, gab es das Remdesivir. Das ist ein Stoff, der die RNA-Polymerase, also das Enzym, was letztendlich das Erbgut des Virus abliest und in unsere DNA dann einbaut für die Vermehrung, dass das Ganze wird durch das Remdesivir eben gehemmt. Aber da konnte sich in keiner Studie ein wirklich signifikanter Nutzen zeigen, sodass das mittlerweile eigentlich wieder out ist. Das Einzige, was mit Remdesivir gezeigt werden konnte, ist, dass dass in der ACT-1-Studie gezeigt wurde, dass sich die eine Genesungszeit letztendlich von 15 auf 10 Tage reduzieren ließ. Ja, es ist richtig, wir haben jetzt gerade 5 Uhr.
Und nun Werbung.
Genau. Und jetzt die Nachrichten. Nein. Genau. Aber mittlerweile spielt Remdesivir eigentlich bei der Therapie keine wirkliche Rolle mehr, weil immer mehr, also auch bei infizierten Patienten, das ja jüngere Patienten sind, die in der Regel eh nicht so hochdramatische Verläufe haben, und auf den Intensivstationen wird Remdesivir einfach gar nicht mehr eingesetzt. Genau. Dann ist es aber so, dass es jetzt mittlerweile ein Antikörper-Cocktail, sage ich mal, gibt. Das war auch, oder in ähnlicher Form hatte das damals ja auch der Trump bekommen gehabt, als er sich angesteckt hat. Und da läuft jetzt gerade die sogenannte Regen-Cough-Studie. Und die untersucht eben, inwiefern man das einsetzen, also diesen Antikörper-Cocktail einsetzen kann, um eben Risikopatienten nach vermutlichen Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person eben zu schützen, wenn die vorher nicht geimpft wurden, weil sie sich nicht impfen lassen können oder nicht geimpft wurden oder wie auch immer. Da die Studie läuft, aber da gibt es noch keine offiziellen Daten zu, aber die ersten Erhebungen sind wohl ganz vielversprechend. Und es ist auch insofern ganz interessant, weil Trump hat das damals ja noch als Infusion bekommen und war ja auch eine Zeit lang im Krankenhaus. Und mittlerweile kann man diesen Cocktail auch einfach als subkutane Spritze unter die Haut geben, was natürlich auch nochmal wesentlich anwenderfreundlich ist, als eben da liegen zu müssen und am Tropf zu hängen.
Das stimmt allerdings.
Ja. Dann gab es noch im Rahmen der Erprobung von potenziellen Therapiemöglichkeiten bei Covid-19 eben die neben der Recovery-Studie noch die Solidarity-Studie. Die hatte aber in der ersten Runde eigentlich nur negative Ergebnisse gebracht. Da wurden verschiedene Mittel ausprobiert, unter anderem die antiretroviralen HIV-Medikamente Lopinavir und Ritonavir.
Du hast aber gerade was, ich finde, ziemlich Cooles gesagt. Negative Ergebnisse, weil die fallen so oft unter den Teppich einfach. Weil es sind auch Ergebnisse.
Ja, nee, das stimmt. Also, wenigstens wurden sie publiziert, das stimmt. Das ist wichtig.
Ja.
Aber ich denke mal, da das von so internationalem Interesse ist, hätte man das auch nicht zurückhalten können, egal was dabei rauskommt.
Okay.
Aber ja, du hast prinzipiell recht. Und die beiden HIV-Medikamente wirken ähnlich, sage ich mal, vom Wirkmechanismus wie das Remdesivir, also indem sie auch die Vermehrung versuchen zu stoppen. Bei HIV funktioniert das auch gut, aber für das Coronavirus war es eben nicht geeignet. Dann fielen außerdem genauso noch das Hydroxychloroquin, was am Anfang ja hoch im Kurs war, fielen in der Studie auch genauso durch, wie auch noch Interferon Beta, was beides letztendlich Medikamente sind, die zum Beispiel bei rheumatischen Erkrankungen auch eingesetzt werden, um die Immunreaktion einfach zu drosseln oder zu dämpfen. Und da eben entsprechend auch gut funktionieren bei so Autoimmunerkrankungen, aber eben für Corona einfach nicht geeignet sind, beziehungsweise nicht den erhofften oder gewünschten Effekt bringen. Warum habe ich jetzt gesagt in der ersten Runde? Weil jetzt im Mai diesen Jahres, also jetzt vor fast einem halben Jahr, die Solidarity Plus Studie gestartet ist.
Wenn danach gleich eine kommt mit Hyper irgendwas,
nein. Keine Sorge. Da wurden dann drei weitere Medikamente ins Rennen geschickt, und zwar einmal das Medikament Imatinib, das kennen, sage ich mal, belesene Mediziner aus der Therapie der CML, also einer Leukämieform letztendlich. Dann noch der TNF-Alpha-Antikörper Infliximab, der zum Beispiel bei der Therapie von Morbus Crohn unter anderem auch eingesetzt wird. Und noch das Malaria-Therapeutikum, was ein Beifußderivat ist, Artemisinin. Da sind zu viele I's drin.
Artemisinin.
Genau.
Gut.
Ja, und diese drei neuen Therapeutika wurden da jetzt eben ins Rennen geschickt. Die Studie läuft auch aktuell noch. Und die bisherigen Daten sind wohl gar nicht so schlecht, signifikant allerdings wohl auch noch nicht, aber man hat das Ganze auch überhaupt gestartet erst, weil sich eben gezeigt hatte, dass zum Beispiel Infliximab, was ja eben bei rheumatischen Erkrankungen auch eingesetzt wird, letztendlich dass Patienten, die Rheuma hatten und aufgrund ihres Rheuma mit Infliximab eben therapiert wurden, wenn sie dann Corona bekommen haben, meistens weniger schlimme Verläufe hatten im Vergleich zu anderen Patienten eben im selben Alter und bei selber Konstitution. Deswegen hat man dann eben gedacht, so, vielleicht liegt es ja am Infliximab. Und da ist man momentan dann eben dabei, das Ganze weiter zu untersuchen, ob das eventuell auch als reine Therapieform für Covid-19 in Frage kommt. Dann, was jetzt auch, sage ich mal, noch relativ neu ist, ist eine Studie zur ursprünglichen Grippe-Antiviral Molnupiravir.
Ja, das ist interessant, weil jetzt gerade ist ja auch im Moment immer wieder hier Grippe-Saison und Corona, im Herbst wieder alles beide.
Genau.
Das könnte interessant werden.
Genau. Ich werde mich auch jetzt, sobald mein Urlaub zu Ende ist, gegen die Grippe wieder impfen lassen direkt.
Oh, gut, dass du das sagst. Ich bin noch ein bisschen, wieder so ein bisschen, das geht mir selber richtig auf den Sack. Weil wir haben ein Grundschreiben von der Uni bekommen, dass wir uns auch wieder gegen Grippe impfen können. Und eigentlich, das Einzige, warum ich es noch nicht gemacht habe, ist, weil ich zu faul bin.
Ja.
Und das nervt mich das noch viel mehr.
Das kenne ich, das Problem.
Aber ja, wenn du das jetzt ansagst, ich muss das unbedingt machen.
Ja. Nee, und vielleicht kennen Tamiflu einige Leute noch eher vom Namen her. Das war ja auch so ein Medikament, was man nehmen kann, wenn man sozusagen die Anfangssymptome einer echten Grippe hat. Und das Monopiravir ist vom Wirkmechanismus her ähnlich wie das Tamiflu und soll eben das Gleiche auch letztendlich bei dem Coronavirus bewirken können, wie eben auch beim Grippevirus. Der Wirkstoff ist nämlich nichts anderes als ein sogenanntes Nukleosid-Analogon. Nukleoside sind Bestandteile unseres Erbguts und Analogon sagt eben, dass es ähnlich sozusagen aussieht wie der richtige Baustein, wird dann aber in das Erbgut von dem Virus eingebaut, hat aber dann zur Folge, dass das nicht mehr abgelesen werden kann, sodass letztendlich die Vermehrung des Virus gestoppt wird und eben dadurch Schreibfehler entstehen, wodurch das Erbgut, was da produziert wird, letztendlich nicht brauchbar ist und die Viren sich nicht vermehren können. Und das ist momentan in einer Phase 3-Studie letztendlich. Und genau, da muss man aber gucken, was da noch rauskommt. Ja. Das war es weitestgehend eigentlich auch.
Das war jetzt ja schon auf jeden Fall wieder sehr viele komische Wörter.
Sehr viele komische Wörter. Ja, das stimmt. Nee, es gibt auch noch, noch zwei weitere Studien, die sind aber noch in den Kinderschuhen, sage ich mal. Die sind aber insofern ganz interessant. Das sind nämlich zwei Protease-Hämmer, also auch zwei Enzymhämmer, die letztendlich für die Protease angreifen, die für die Freisetzung der Viren letztendlich zuständig ist. Weil also die Virenvermehrung im Körper funktioniert ja so, dass ein Virus letztendlich eine körpereigene Zelle befällt, dort dann ihr Erbgut einschleust gemeinerweise, die Zelle dann ganz viel von dem Virenerbgut produziert und die Viren dann in der Zelle auch zu fertigen Viren zusammengebaut werden und aufgrund der ganzen Viren, die dann sich in der Zelle ansammeln, die Zelle irgendwann untergeht und wenn dann die Zelle untergeht, werden eben diese Viren, die fertigen, aus der Zelle ausgeschleust letztendlich und freigesetzt, sodass die weitere Zellen befallen können, um sich weiter zu vermehren. Und für diese Ausschleusung benötigt es die Protease 3CL, heißt die einfach. Und
3 Zentiliter von was?
Genau. Und die wird eben durch diese beiden neuen Medikamente, die da erforscht werden von Pfizer, gehemmt und man hofft sich eben, dass man das dann, weil das ganz Schicke daran ist auch, dass man das einfach als Tablette schlucken könnte, weil es geht ja auch immer ein bisschen darum, dass das Ganze auch in der Praxis gut und praktikabel durchführbar ist. Aber wie gesagt, das sind noch Phase 2 und 3 Studien und die beiden Wirkstoffe haben auch noch keine Namen, sondern nur so Studienwirkstoff-Codes. Aber das lief jetzt im Juli dieses Jahr an und da bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendwann News zu gibt zu diesen Medikamenten. Wenn ja, werdet ihr es auf jeden Fall hier in diesem Top-Aktuellen-Podcast hören.
Der hätte jetzt erstmal noch Ding, Ding, Ding vorgepasst.
Genau. Ja. Nee, das war sozusagen das Update zu unseren bisher doch eher stumpfen Waffen im Kampf gegen Corona bei Patienten, die halt infiziert sind. Deswegen, Leute, egal was euch Querdenker erzählen, lasst euch impfen.
Na, also, ich weiß nicht, ich hoffe, wir tun schon einiges dafür, dass die Leute zumindest... Ich möchte mir nicht anmaßen, dass wir hier die Wahrheit gepachtet haben und alles wissen oder sowas, aber zumindest so ein bisschen so tun, als würden wir mal ein bisschen links und rechts schauen. Und das ist auch mal das Mindeste, was ich von jedem anderen erwarte und nicht einfach ungesagt sich irgendwelchen Leuten hinterherrennen, die meinen, sie sagen, oh, wir sind ja so progressiv und wir hinterfragen alles. Nein, tut ihr nicht. Ihr wollt nur wichtig sein. Ja, ich weiß. normal sein ist langweilig und wir wollen alle was Besonderes sein, aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Malt euch, keine Ahnung, an und stellt euch auf den Platz oder so. Von mir aus können die auch, jeder kann ja aus sich was Besonderes machen, aber wenn man sich dadurch was Besonderes macht, dass man sagt, die Regierung will uns alle chippen und Masken sind sind des Teufels. Nein, da macht man euch nur mit lächerlich.
Ein sehr, sehr wahres Wort.
Ja, ein bisschen ernüchternd allerdings.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, wenn sich genug Leute impfen lassen würden, dann brauchen wir es
ja gar nicht. Ja, aber es wäre einfach cool oder beruhigend, sowas noch in der Hinterhand zu haben. So nach dem Motto, so, wenn dann alle Stricke reißen oder so, ist ja, ja fertig. Aber ja, es wäre ja viel zu einfach. Aber Leute mögen einfachere Antworten. Ja, dann auf wieder in eine andere Sphäre zurück von Tod und Seuchen zur IAA nach München. Boah, das war jetzt aber eine galante Überleitung. Das ist schon fast einen Monat her, nämlich vom 7. bis zum 12. September 2021 war in München das erste Mal IAA. Und zwar nicht die IAA, die schnöde IAA, sondern die IAA Mobility 2021.
Oha.
Ja. Bisher war das ja immer so alle zwei Jahre mit Wechsel mit der IAA Nutzfahrzeuge, die IAA in Frankfurt. Also das klassische Stell dich ein der Automobilelite, konnte immer tolle Autos angucken. Und dieses Jahr hat man sich gedacht, so jetzt gerade auch mit Blick auf die Zukunft, dass sich was ändern muss, also ändern wir die IAA auch. Und München hat sich da halt herauskristallisiert als Austragungsort. Und zwar war diesmal das auch nicht in einfach nur einer Messehalle, sondern, Zitat, über die schönsten Plätze Münchens verteilt. Oh. Also dezentral, auch auf Plätzen, also draußen und drin, so dass man da sich einiges angucken konnte. Und es war diesmal dann halt auch wirklich nicht als reine Autoshow konzipiert, sondern als ganzheitliche Mobilitätsmesse. An dieser Phrase habe ich mir auch, als ich das hier alles mir angeguckt habe und durchgelesen habe, die ganze Zeit die Zähne ausgebissen, weil ich glaube, dass hier wieder Mobilität falsch verstanden wurde. Also im Pressesinne. Weil Mobilität ist für mich halt eigentlich die Gesamtheit des menschlichen Bewegungsradiuses. Und viel bei Future Mobility habe ich das Gefühl, ist vieles einfach nur immer da drauf. Hauptsache es hat Strom drin, mhm, und blinkt oder sowas. Weil, also alias die Flugtaxis oder sowas. Und für mich hat sowas einfach nichts mit Future Mobility zu tun. Das ist im besten Fall ist das ein tolles Gadget und im schlechtesten Fall ist es einfach nur Nonsens. Weil das löst kein Mobilitätsproblem, sondern es ist einfach nur on top was. Und da kommen wir auch gleich schon zum ersten Punkt, den da gab, nämlich wieder die guten alten E-Roller, die jetzt so schön unsere Innenstädte vollmüllen und Fahrradständer blockieren. Boah, da ist so ein kleiner Beef zwischen bei uns in Aachen, zwischen dem lokalen Miet-E-Bike-Anbieter und einem E-Roller-Anbieter gesehen, die quasi ihre Roller immer vor eine E-Bike-Ladestation dieses Miet-Services gestellt haben und die haben die dann halt weggeschoben, weil da ihre Fahrräder halt hingehören. Mhm. Was ich halt auch schon wieder denke, so wenn ihr habt keine eigene Infrastruktur als E-Roller, sondern dann stehen die Dinger mitten auf dem Bürgersteig oder auf dem Fahrradweg oder auf beidem.
Ja.
Dann stehen dann noch Mülltonnen wahrscheinlich dann dazwischen, dann kommst du gar nicht mehr über den Bürgersteig. Die Dinger sind zu schnell für den Bürgersteig, zu langsam für die Straße, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil sie sind langsamer als ich mit dem Fahrrad. Und alles, was langsamer ist als ich mit dem Fahrrad, gehört nicht auf die Straße. Und es löst halt kein Mobilitätsproblem, sondern einfach nur on top. Ja gut, Last Meile, bla bla, aber was ist denn die Last Meile? Die gehst du zu Fuß. Und jetzt hast du ein Gerät, mit dem du mit... Der Bus wird damit nicht ersetzt. Sollen jetzt jeder, der mit dem Bus fährt, mit diesen Spielzeugen da durch die Gegend rollern? Und es ist auch noch teuer, habe ich mich, glaube ich, auch drüber aufgeregt. Das stimmt. Dass man da, die sind ja clever, weil in der Stadt stehst du meistens an Ampeln und legst nicht viel Strecke zurück. Also machst du einen Zeittarif und dann bezahlst du für eine Entriegelung und pro Zeit. Das heißt, wenn du 2 Minuten an der Ampel stehst, bezahlst du 2 Minuten dafür, dass du den Luxus hast, auf diesem Roller an der Ampel zu stehen und wie ein Idiot auszusehen. Ja, okay. Das war nämlich genau das wieder mein Mikromobilitätskonzept für die Stadt. Nein, macht doch einfach ein ordentliches, was, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Ich habe das Gefühl immer, für ordentliche Mobilität denken die Leute, oder nicht, was heißt die Leute, ich frage allgemein jetzt wieder, vor allem die Politiker, dass man das Rad neu erfinden müsste. Aber wir haben schon Mobilitätskonzepte für die Stadt, die funktionieren, wo man sich nur scheut, die auszubauen oder den Leuten zugänglich zu machen, weil es unsexy ist. Also sozusagen Straßenbahn oder kostenlosen Nahverkehr, damit ja, kriegst du halt keinen. Aber wenn du dich halt als Zukunftsministerin, Dorothee Bär, neben Lufttaxis stellst und sagst, boah, hier Lufttaxis, bam, dann ist das flashy, schön und neu. Und wenn man dann mal sieht, wer die dann auch irgendwie benutzen kann, das ist ja de facto schon so angelegt, dass die oberen 10.000 das nur benutzen können. Weil wenn das alle 60, 80 Millionen Bundesdeutschen benutzen würden, dann wird das ganz schön voll werden.
Mhm. Ja, ich frage mich vor allem bei diesen Lufttaxis so, für welchen...
Was ist der Use Case?
Genau, was ist der Use
Case? Das sollte man... Das
wären ja nur, sage ich mal, eigentlich so, wofür es sinnvoll wäre, wären irgendwie so Sachen, so sage ich mal, längere Pendelstrecken. Irgendwie was ich so, sage ich mal... Sag ich mal so, München Hauptbahnhof zum Flughafen oder sowas.
Ja.
Aber da gibt es halt auch eine Zugverbindung. Richtig, wenn die halt besser. Einfach zuverlässig fährt, dann brauchst du das nicht.
Weil vor allem, das wäre auch gebündelt, weil das ist ja wenn du kleiner hast, ist das immer Individualverkehr für individuelle Routen. Ja. Und ja. Nee, gerade so Innenstadt, Flughafen sind ja immer, das sind ja gebündelte Routen.
Ja.
Da brauchst du Massentransport, der zuverlässig funktioniert. Das ist dann nur für die Leute nichts, die sich nicht mit dem normalen Plebs in den Zug setzen wollen. Aber so läuft es halt nicht. Egal. Interessant war auch, dass relativ viele Hersteller ferngeblieben sind. Also war es nicht mehr so eine internationale Autoausstellung. Zum Beispiel japanische Marken waren grundsätzlich nicht da. Also kein Toyota, Mazda, Nissan, Honda. Und dann hast du halt schon einen Großteil des Automobilmarkts, bist ja schon weg. Der gesamte PSA-Konzern. Also Opel, Fiat, Alfa, Peugeot, Citroën, auch weg. Volvo, Land Rover, Tesla, auch alle nicht da.
Aber nur Volkswagen da.
Und BMW. Und ja, also für international fand ich es ein bisschen dünn.
Ein bisschen sehr viel Deutsch.
Ja, auch die Deutschen dürfen ihren ganzen coolen Shit zeigen. Ja, sie sagen ja nicht, dass da keine coolen Dinge waren. Aber dann sagen,
wir bauen ja auch keine schlechten Autos hier. Nicht so, dass wir uns für unsere Autos schämen müssen. Aber
ich wehre mich nur dagegen, wenn man den Aufmacher macht und sagt, Mobilität, die Zukunft, bla bla. So unter Weltrettung machen wir es nicht. Und dann machen wir eigentlich doch immer den gleichen Bums, den wir machen haben, aber diesmal halt einfach nur in hübsch. Was ist das denn nicht? Aber dann soll man es nicht dran schreiben. Das ist dann... Bisschen finde ich irreführend. Ja, es gab wieder sehr viele SUVs in allen Formen, Farben, mit Hybrid, mit E, mit Wasserstoff, ohne, von allerlei Herstellern. Brennstoffzellen, tatsächlich auch in erhöhtem Punkt, aber halt auch nur so am Rand. Aber da hatten wir auch schon mal diskutiert, dass das mittlerweile auch eher so eine politische Frage ist, dass sich quasi Politik zu Batterien committed hat und demnach auch für die Hersteller es wenig Sinn macht, noch besonders viel Geld in die Entwicklung Wasserstofftechnologien zu stecken. Finde
ich immer noch und immer wieder sehr, sehr schade, muss ich sagen.
Es ist eine politische Entscheidung. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal durchüberlegt, dass das halt also beides seine Vor- und Nachteile hat, nur halt zwei vollkommen verschiedene Infrastrukturen sind. Rein theoretisch würde es sich auch lohnen, beides auszubauen, weil dann hast du dich nur quasi nicht nur auf eine committed.
Ja.
Ist ja nicht so, dass wir kein Problem mit dem Netzausbau hätten, wenn wir immer mehr Strom haben wollen für die batterieelektrischen Fahrzeuge. Wäre es vielleicht auch gar nicht so gut zur Entlastung dessen, auch noch gleichzeitig auf den Wasserstoff zu setzen. Ich weiß es nicht. Ja. Hört sich aber, finde ich, nach einer guten Idee.
Wir wollen
Idee
aus der Atomkraft raus, wir wollen aus der Kohlekraft raus.
Und Windräder dürfen wir auch nicht bauen, weil...
Genau, wollte gerade sagen. Windräder dürfen wir nur in der Nordsee bauen, wir kriegen den Strom nicht in den Süden. Aber wir brauchen nur noch E-Autos fahren.
Ja, das hast du ganz gut eigentlich zusammengefasst. Das passt, das ist nicht besonders gut aufeinander abgestimmt. Ja. Dabei können wir es, ich habe überlegt, ob ich danach zu sagen, aber ich glaube, da kann ich bei euch dann jetzt zu sagen.
Nee.
Dann waren auch so Sachen, die mir mit meinem kleinen Motorsport-Fable vielleicht ein bisschen wehtun. Dann wird dann hier Future Motorsport, hier dieser tolle voll elektrische Extreme E-Kübel haben sie dahingestellt. Und das unter Cupra halt verkauft, also die etwas sportlichere Marke von Seat, also VW. Mhm. Aber das Ulkige ist halt, das sind halt Einheitsautos, die weder von VW noch von Seat noch von Cupra gebaut werden, sondern die werden von einem britischen Hersteller hergestellt und an die einzelnen Teams halt ausgeteilt. Dann bekleben die und dürfen dann noch ein bisschen dran rumfitteln, aber basically ist das halt so das Auto. Und dann denke ich mir, boah, ja, und dann wird es als Elektro-SUV verkauft. Naja, es ist schon Offroad, weil die auch Offroad-Motorsport machen. Kann man machen, aber dann darf man es auch wieder nicht so verkaufen. Wenn du halt, aber das passiert ja momentan auch immer weiter mit diesen ganzen SUVs, dass du einen entwickelst und den unter verschiedenen Marken einfach Derivaten verkaufst.
Ja, das stimmt.
Aber das hätte ich noch auf meine Liste schreiben können, was mich an Autos nervt einfach. Tatsächlich, Hyundai hatte das, so wie ich das gesehen habe, die einzige tatsächliche Future-Mobility-Idee mit. Weil sie das nämlich genau aufgegriffen haben, was ich immer sage, also neue Mobilität, zukünftige Mobilität ist darüber nachdenken, wie kann ich Mobilität ändern und nicht, wie kann ich das Auto ändern, weil das Auto ist eine Mobilität, eine von vielen, und nur weil ich einen Stecker dran baue, erfinde ich Mobilität nicht neu. Sondern ich gebe der alten Mobilität Individualverkehr quasi eine Auffrischungskur. Und die haben sich nämlich sowas ausgedacht, halt wie der hieß M-Vision X. Hört sich jetzt auch wieder ein bisschen
an.
De facto sind das auch relativ, also so kleine Büsschen, die halt quasi die Vorteile von Individual- und Massenverkehr kombinieren sollen. Und das könnte auch durchaus funktionieren, die autonom fahren sollen, elektrisch oder halt Wasserstoffbrennzellenbetrieben ist ja nichts anderes auch als ein Elektroantrieb. Oh Gott, aber ja, so ungefähr. Und da können halt kleine Gruppen von Menschen zusammengebündelt werden und dann halt etwas individuellere Ziele gefahren werden, so dass du quasi die auf Hauptrouten, wie jetzt zum Beispiel der Münchner Stammlinie, könntest du die bündeln und so als Zug fahren lassen, damit du mehrere Leute auf der Strecke abfertigen kannst. Und dann könntest du ohne Umstieg halt diese einzelnen Abteile quasi auf andere Routen schicken, wenn du ihnen halt quasi, wenn das Ding dann halt weiß, wohin die einzelnen Leute müssen. Und das halt alles schön vernetzt machst, könnte das halt tatsächlich funktionieren. Fand ich eigentlich dann mal tatsächlich Future Mobility und nicht nur ein anderes Auto. Noch irgendwas, was mich, ja, sehr viele SUVs, selbst von Smart.
What?
Ja, ein Smart SUV. Ich glaube, die haben vergessen, was der Pitch von Smart war. Nämlich smarte Mobilität, klein für die Stadt. Lass uns ein SUV bauen, der nicht mehr klein ist. Dafür hat ein Startup namens Microlino
süß.
Ein Elektroauto, ein Elektrostadtauto vorgenommen im Stil einer Isetta. Also sieht sehr isetterig aus, aber dann halt als Elektroauto für die Stadt. Sowas würde ich das ist halt da das, was quasi der Smart mal war, so ungefähr würde ich das jetzt sagen. Ja, noch ein bisschen schmaler vielleicht. Ja. Dem ist ja auch nichts hinzu. Ja gut, du hast ja dann auch quasi Platz gespart, weil der Verbrennungsmotor und der Tank rausgeflogen sind. Die Batterie nur unten drin, aber wenn du halt nur so ein kleines Stadtauto hast, dann hast du, 14,4 Kilowattstunden. Das ist nicht besonders viel.
Ja gut, das Ding verbraucht ja wahrscheinlich auch nicht so super viel, oder?
Also es ist ja auch eigentlich relativ egal, wenn du halt nicht 20 kW Elektromotor. Das sollte relativ 200 Kilometer, sagen sie, Reichweite daraus. Das wäre schon sehr sparsam. Also ich habe mich gerade mal extrapoliert, die Elektroautos, an denen ich mitgearbeitet habe, wären mit der Ladung keine, so um die 50 gekommen vielleicht. Also hätte ich jetzt mal ein bisschen mehr ehrlich gestellt, weil wir schon relativ energieraubende Bewegungen betrieben haben. 90 km/h Spitze, also totales Stadtauto. Und dann halt auch schon kleiner Zweisitzer. Das sieht aus, als könnte man das gut aufrollen. Ah ja, und dann kann ich noch ein bisschen positiv aufhören. Porsche war mit dem Mission R da. Wie du dich vielleicht erinnerst, gab es mal vor ein paar Jahren den Mission E, der jetzt ja als Taycan unterwegs ist. Und quasi als Zukunftsvision darüber hinaus haben sie den Mission A vorgestellt. Das heißt also ein voll elektrisches Rennauto. Sieht tatsächlich auch so ein bisschen, hat Taycan-Anlehnung und hat als Pitch halt, dass man den als Markenpokal einsetzen könnte. Weil jetzt sagst du, ja, ist wieder ein Einheitsauto, bla bla. Aber Porsche betreibt ja auch den Porsche Cup, wo man mit 911 Cup Autos halt in einem Markenpokal, wo genau ja der Pitch ist, dass die Autos alle gleich sind und dass es da tatsächlich auf die Fahrer gegeneinander ankommt.
Und es sind keine unspannenden Rennen.
Das ist tatsächlich da genau ja, ja der Selling Point, dass das so gut funktioniert. Auch wenn man da sieht, dass bei manchen Teams, die sind immer vorne und manche Teams sind immer hinten. Aber ja, aber grundsätzlich ist das alles sehr close, weil es halt Einheitsautos sind. Ja. Und das dann halt jetzt mit dem Elektroauto. Die Eckdaten finde ich auch ganz, also reichlich Leistung. Im Rennmodus 500 kW. Ja, das ist nicht übel. 2,5 Sekunden von 0 auf 100 ist auch keine Raketenzeit, aber der Porsche Cup ist ja auch, der Carrera Cup ist ja auch nicht jetzt das Überauto, aber mit eigenen Challenges, um halt schnell im Rundkurs zu kommen. Interessant allerdings ist die 900-Volt-Technologie. Wenn man nämlich sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß man, dass der Taycan, also das Elektroauto, was Porsche bis jetzt baut, 800 Volt Nennspannung hat. Und jetzt 900 Volt. Da sieht man schon, in welche Richtung das gehen soll. Natürlich, dass halt gerade immer höhere Spannungszahlen eine höhere Energiedichte versprechen. Dass das ja immer eigentlich einhergeht mit ein bisschen Sicherheitskonzerns abbauen. Weil höhere Spannung ist natürlich dann auch immer höheres Gefahrenpotenzial. Wobei einen ja nicht die Spannung oder die Stromstärke umbringt, sondern es ist die Energiemenge. Egal in welcher Form und Farbe sie bekommt. Durch die 900-Volt-Technologie ist es aber möglich, den 80-Kilowattstunden-Akku in 15 Minuten von 5 auf 80% aufzuladen. Und das ist genau auch der Vorteil, warum der Taycan 800 Volt schon hatte. Weil Schnellladen mit einer höheren Spannung einfach einfacher ist. Weil die Strom für die gleiche Leistung oder Energie, die du dann schiebst, der Strom dann deutlich geringer ist. Und damit bleiben die Temperaturen im ganzen System niedriger. Und deshalb kannst du halt längere Zeit mit höherer Leistung laden, weil du nicht so viel Verlustenergie wegkühlen musst. Deshalb wäre es eigentlich immer noch, das immer noch höher zu schrauben. Ja. Finde ich ganz interessant. Für die Markenpokale.
Aber warum macht man nicht generell halt höhere Voltzahlen, sage ich mal, also sind es wirklich hauptsächlich Sicherheitsbedenken oder ist das auch momentan technisch noch sehr schwierig, sage ich mal?
Na, letztendlich ist das ja auch immer dann, da ist ja immer ein ganzer Rattenschwanz dran. Du hast die Nennspannung der einzelnen Pouchzellen oder Zellen, es gibt auch prismatische Zellen, die du verbaust, ist immer ungefähr gleich. Das ist immer irgendwas, sagen wir 3 Volt. Hm. Und es kommt dann darauf, wie du die verschaltest. Und dann hast du immer verschiedene Cell-Packs, die immer eine Nennspannung haben, die du zum Akku zusammenschaltest. Und dann ist es ja immer, wie servest du das Ganze? Wenn du brauchst dann immer Werkstätten, die da dran gehen können und wissen, was sie da tun, ohne dass sie das Auto oder sich verletzen, quasi. Letztendlich hast du ja, wenn du hohe Spannung hast, musst du auch immer dazu sehen, dass die Bauteile gegen sich selber immer abgesichert ist, dass da halt keine Lichtbögen entstehen können und die Spannung halt überspringen kann. Das ist wieder mit einem erhöhten Produktionsaufwand an. Du brauchst dann halt auch Kabel, die nicht mehr bei 900 Volt auf 1 Kilovolt quasi geratet sind, sondern auch noch deutlich höher, die Materialien musst du erst quasi forschungstechnisch erarbeiten, zertifizieren.
Okay.
Das ist ja immer wieder Automotive-Bereich. Das ist ja nicht so, natürlich könnte man das zusammenklempnern, aber es muss ja auch durch den TÜV und dann halt alle die nötige Zertifizierung haben. Und das muss dann auch jedes einzelne Bauteil erfüllen. Und bei uns am Institut arbeiten wir nämlich auch gerade, was halt die E-Mobilität angeht, bei Steckverbindern für Akkus, also Kabel quasi. Und da ist es selbst ein riesen Spannungsfeld, wie Stecker an Kabel in so einem E-Antriebsstrang dran gefügt werden, auf verschiedene Arten und Weisen. Weil du dann auch immer verschiedene Verluste da hast, wie stabil das ist, wie qualitativ hochwertig diese Verbindung ist, also wie sicher die Verbindung ist. Und das sind halt alles Bedenken, die du dann immer damit wieder neu abwägen musst, wo die Technik quasi sich auch in dem gleichen Tempo mitentwickeln muss, bis auf das kleinste Niveau runter, kann ich aber sagen. Oh, 900 Volt, dann brauchen wir ja auch ein 900 Volt Netzteil, um das Ding zu laden. Ja, schön, aber da hört es halt auch nicht auf. Und das muss halt bis in zu letzten kleinen Schraube runter, ob die noch verträglich damit ist.
Ja, klar. Okay. Also doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe.
Es gerade da halt so Halbleitermaterialien oder sowas oder halt Isolationswerkstoffe, die halt irgendwann, die meistens willst du dann noch Wärme abführen und isolierend sein. Mhm. Und das ist ein Problem. Weil eigentlich machen Materialien immer beides gleich gerne. Das heißt, wenn du ein Material hast, das gut Wärme leitet, dann leitet es auch sehr gut Strom. So Metalle zum Beispiel. Wenn du etwas hast, was schlecht Strom leitet, dann leitet es meistens auch schlecht Wärme. Aber meistens willst du, dass es gut Strom leitet und gut Wärme leitet. Also nicht gut Strom und gut Wärme oder umgekehrt in so einem Antriebsstrang. Und dann, deshalb gibt es dann immer so Hybridmaterialien, wo du halt sagst, so gut Strom leiten wie geht, ohne dass wir zu viel Wärme verlieren. Oder andersrum. Und diese Materialien musst du dann auch immer wieder entwickeln, sodass die sicher sind. Und das dauert halt seine Zeit. Die Fallen wachsen nicht auf Bäumen. Und dann hast du immer noch den Kosten.
Nee, aber dafür haben wir ja dich.
Was? Dass ich auf Bäumen wachse? Oder?
Nee, aber dass du diese Materialien entwickelst.
Ich bin kein Werkstoffkundler.
Nee, das stimmt. Du spielst ja mit einem fertigen Material.
Ja, genau. Ich mache es dann kaputt.
Ja, genau. Du testest es dann auf Herz und Nieren.
Das stimmt. Das, was ich immer schon gemacht habe.
Genau. Das, was du schon im Geodreieck in der Schule gemacht
hast. Oh ja.
Das bruchsichere Geodreieck zerbrechen.
Das ist alles eine Urban Legend.
Ja.
Und nun News für Nerds.
Genau. Und jetzt kommen die Nachrichten. Kommen wir direkt ohne größere Umschweife weiter zu den News für Nerds. Da habe ich wieder drei, finde ich, ganz spannende Sachen mitgebracht aus dem Bereich der Medizinforschung, sage ich mal. Einmal wurde, also es ist jetzt auch schon wieder eben entsprechend nicht mal ganz so top aktuell, aber in Indien wurde am 20. August ein DNA-Impfstoff zugelassen. Das ist jetzt insofern, also jetzt denken sich wahrscheinlich alle so, wow, noch ein Impfstoff, toll. Aber das ist insofern ganz interessant, weil die DNA-Impfstoffe bisher noch problematischer waren als die RNA-Impfstoffe, weil körperfremde DNA in einem menschlichen Körper ist immer sehr immunogen. Das bedeutet, es führt zu Entzündungen und wird vom Körper halt sehr schnell als fremd erkannt und einfach zerstört letztendlich, weil der Körper eigentlich nur seine eigene DNA behalten möchte.
Was? Unverschämtheit.
Genau. Das Spezielle daran, also das letztendlich sozusagen als Delivery-Methode wird das genauso gemacht wie bei den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson, dass man halt ein Vektor hat, um das Ganze zu transportieren, also einen nicht, sage ich mal, infektiösen Virus als Träger für die DNA. Und das Besondere ist, dass hier die DNA nicht einfach als normaler Strang vorliegt, sondern als sogenanntes Plasmid, also als ein Ring. letztendlich. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil diese Plasmide nutzen Bakterien schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, um eben zum Beispiel möglichst schnell und einfach Antibiotikaresistenzen oder Resistenzen gegen irgendwelche anderen Sachen austauschen zu können untereinander. Und der Vorteil ist auch, dass dieses Plasmid direkt aus dem Virus in den Zellkern unserer Zellen wandern kann und dort dann eben abgelesen wird und dann das Spike-Protein kodiert, was ja für und die Hauptimmunreaktion eigentlich verantwortlich ist beim Coronavirus. Und dann eben entsprechend aufgrund der Herstellung von nur von diesem Spike-Protein eben dagegen Antikörper entwickelt werden können, sodass da dann eben eine Immunität entwickelt wird. Und genau, das ist halt einfach nochmal eine neue Technik, sage ich mal. Und diese Plasmid-DNA wird dann nach einigen Wochen einfach vom Körper selber abgebaut. Und genau, die Wirkstoff, also die Zulassungsstudie hat gezeigt, dass das Ganze eigentlich auch, sag ich mal, gut funktioniert. Eigentlich in dem Sinne, weil die Studie hat jetzt von den offiziellen Zahlen her gezeigt, dass es gegen 67% sozusagen bei 67% der Geimpften wirksam ist, um eine symptomatische Covid-19-Infektion bei den 28.000 Teilnehmern zu verhindern. Mhm. 67% denkt man jetzt so, im Vergleich zu BioNTech oder Moderna mit irgendwie um die 90 oder über 90% jetzt ja nicht so der Knüller.
Na, ist auch eine andere Variante wahrscheinlich, ne?
Genau, das war nämlich auch die Sache, dass man das Ganze sozusagen ein bisschen sozusagen mit einem anderen Augenmerk sehen muss, weil als BioNTech und Moderna getestet wurden, war halt hauptsächlich noch die Corona-Virus-Variante A sozusagen oder Alpha.
Also der Urtyp.
Genau, sozusagen der Urtyp, der dominanteste, und der war ja, sage ich mal, nicht so infektiös auf jeden Fall wie jetzt die aktuellen Delta-Variante. Und deswegen kann das auch durchaus, sage ich mal, die etwas niedrigeren Zahlen begründen. Deswegen auch ein bisschen schwierig allerdings zu vergleichen dann dadurch natürlich, weil ich meine, so Thesen kann natürlich jeder aufstellen. Und was auch noch ganz interessant bei der ganzen Geschichte ist, ist, dass letztendlich dieser Impfstoff nicht klassisch per Nadel in den Arm verimpft wird, sondern dass es mit einem sogenannten also das Produkt selber nennt sich als Produktname PharmaJet. Das ist ein needle-free, eine nadelfreie Spritze letztendlich. Und zwar funktioniert die so, das sieht im Prinzip aus wie so ein, wer es kennt, so gibt es von so einem Dremel im Prinzip. Ein bisschen kleinerer Dremel von der Apparatur her.
Okay.
Und da ist letztendlich eine Gaskartusche drin. Und die schießt im Prinzip einen ganz feinen und harten Strahl aus eben diesem Impfstoff direkt unter die Haut. Hm. Sodass man ein minimales Hauttrauma hat. Das dann eben auch ohne Nadel letztendlich appliziert werden kann. Das
haben
ist auch
Leute,
nochmal ein fancy Gimmick, sage ich mal.
Haben Leute, die vor Spritzen dann Angst haben, da weniger Angst vor? Oder, also ist die Angst vor Spritzen eine Angst vor der Spritze an sich oder quasi, weil da würde ja auch was in die Haut pieken, ist das Problem?
Oh, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, ob das für solche, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es weniger schlimm ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann vollkommen...
Du hättest halt auch kein Infektionsproblem mehr mit Nadeln und Kanülen, weil wenn du keine Kanülen
hast. Ja, also zumindest nicht für sage ich mal, Unbeteiligte, sage ich mal.
Ja, natürlich, genau das.
Ja, genau. Und was auch noch ein großer Vorteil ist im Vergleich zu unseren RNA-Impfstoffen, ist, dass der ganze Impfstoff sehr stabil ist. Der Impfstoff ist bei 2 bis 8 Grad Celsius dauerhaft lagerbar sozusagen und bei einer Temperatur von bis zu 25 Grad mindestens 3 Monate stabil.
Hm.
Und das macht ihn natürlich wesentlich, wesentlich angenehmer zum Handeln
als das BioNTech-Zeug.
Genau, tiefgekühlten BioNTech und moderner Sachen. Ja, das war die erste News, sage ich mal. Und dann gibt es noch neu, oder eigentlich gar nicht so neu, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich davon auch schon mal erzählt hatte, dass die Firma DeepMind, ein Tochterunternehmen der Alphabet Holding, also Google letztendlich, eine KI entwickelt hat oder weiterentwickelt hat, die sich AlphaFold Square nennt. Und das ist letztendlich eine KI, die mit 98,5% des menschlichen Proteoms angelernt wurde. Proteom bezeichnet nichts anderes als einfach sozusagen die Gesamtheit aller Proteine, die unseren menschlichen Körper ausmachen. Und davon wurden dann letztendlich fast alle in diese KI hochgeladen. Und diese KI, also bei Proteinen, ist es ja ganz wichtig oder im Prinzip am wichtigsten, neben der Abfolge der einzelnen Aminosäuren, dass dieses Protein eben auch richtig gefaltet wird, weil letztendlich ja diese gefaltete 3D-Struktur das Protein ausmacht und dem Protein auch überhaupt die entsprechende Funktionalität verleiht. Hm. Und da hatten oder haben auch Forscher immer noch zum Teil Probleme, eben diese 3D-Struktur richtig darzustellen oder auch halt einfach bei neu entwickelten Proteinen, gerade bei Wirkstoffen oder sowas, eben irgendwie in der Theorie, sage ich mal, darzustellen, ohne dass man das Ganze irgendwie halt isoliert und dann unter einem Elektronenrastermikroskop oder sowas anguckt, was ja sehr aufwendig ist. Und diese KI war in der Lage tatsächlich, 58% der Proteine des menschlichen Proteoms von der Faltung her korrekt vorherzusagen. Und das ist insofern ganz interessant, als dass man das eben sehr gut für Forschungszwecke nutzen kann, um eben dann zum Beispiel zu gucken, jetzt Beispiel nochmal Corona, weil das ja, sag ich mal, jetzt für jeden geläufig ist, wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwie ein Protein entwickeln, was an das Spike-Protein andockt, um das dann eben unschädlich zu machen. Dann kann man sich angucken, wie sieht das Spike-Protein aus und wie müsste sozusagen ein Gegenstück dazu aussehen, und dann könnte man, wenn das Ganze noch weiterentwickelt wird, eben mit Hilfe von AlphaFold gucken, welche Aminosäuresequenzen man benötigen würde, um eben diese 3D-Struktur hinzubekommen. Und genau, das Ganze ist in einer öffentlichen Datenbank, sodass halt alle Forschergruppen, die daran interessiert sind, daran zu arbeiten, da mitarbeiten können oder eben auch diese AlphaFold Square Software nutzen können für ihre Forschungszwecke. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend und einen sehr interessanten Use Case für eben so künstliche Intelligenz.
Wenn man da mit Google zusammenarbeitet.
Ja, genau.
Oder das möchte.
Genau, wollte gerade sagen. Dann noch das Letzte war, dass man in einer Studie sozusagen einen gewissen Schlüssel, sage ich mal in Anführungszeichen, zur Schlankheit gefunden hat.
Okay, cool.
Und zwar gibt es im Körper verschiedene Arten von Fettgewebe. Es gibt einmal das sogenannte braune oder beige Fett und das gelbe oder weiße Fett, sage ich mal. Der Unterschied zwischen den beiden Fetten ist letztendlich, dass das weiße Fett halt einfach nur Depot, sage ich mal, ist wirklich für eben Fett, und das braune bzw. beige Fett ist nicht nur ein Energiespeicher, sondern auch ein Wärmeerzeuger, weil die braune Farbe oder bräunliche Farbe des Fettgewebes kommt nämlich dadurch zustande, dass diese Fettzellen sehr viele Mitochondrien haben, die letztendlich dann auch für die Färbung zuständig sind von dem Fettgewebe. Und wer im Biounterricht aufgepasst hat, weiß, dass Mitochondrien das Kraftwerk sozusagen unserer Zellen
ist. Oh, das ist aber schön. Das ist schön gesagt.
Und braunes Fettgewebe eben auch unsere Heizung ist. Also zum Beispiel auch, da haben auch Forscher lange für gebraucht, bis sie das herausgefunden haben, warum eigentlich Säuglinge gar nicht mal so viel schneller oder nicht proportional viel schneller auskühlen als ein erwachsener Mensch im Vergleich zur ja doch wesentlich höheren Körperoberfläche, im Vergleich zum Volumen eines Säuglings zum Beispiel. Hm. Und die haben nämlich in Relation, also in relativen Anteilen, wesentlich mehr braunes Fettgewebe als weißes Fettgewebe, so Säuglinge, wodurch sie sich selber eben wesentlich besser heizen können als ein Erwachsener.
Das wusste ich nicht.
Und da haben die eben in Versuchen herausgefunden, dass Kälteexposition weißes Fett dazu anregt, sich in braunes Fettgewebe umzuwandeln, was ja auch durchaus Sinn macht, und haben dabei auch noch den, den Signalweg letztendlich identifiziert, der dafür zuständig ist, und sind jetzt eben in weiteren Studien dabei zu erforschen, inwiefern man sozusagen extrinsisch ohne, jetzt sage ich mal, den Kälteeinfluss, sondern eben im Idealfall natürlich durch irgendwelche Medikamente oder so, als Abnehmhilfe sozusagen das von außen stimulieren könnte, dass sich eben das weiße Fett in braunes Fett umwandelt, dann eben entsprechend Energiereserven bei stark adipösen Menschen oder was auch immer eben abbauen zu können.
Gut.
Lustige Sachen machen wir, ne?
Auf jeden Fall hört sich das so an, als könnte man das auch wieder bei der Höhle der Löwen anfragen.
Na, ich glaube, das ist, wenn das funktioniert, ist es zu groß für die Höhle der Löwen.
Braucht es einfach nicht nötig.
Ein Multimilliarden-Dollar-Business wäre das.
So viel essen, wie sie wollen, ohne negative Konsequenzen.
Ja. Genau. Das waren meine News für Nerds.
Ja, cool. Dann haben wir es ja geschafft, ne?
Ja, und es ist tatsächlich doch gar nicht so lang geworden, die Folge. Also, wir haben zwar ja eigentlich als Ziel gesetzt gehabt, 1,5 Stunden, aber wir sind jetzt bei, 1,75 Stunden ungefähr.
Ja, gut. Was hast du denn gelernt?
Nichts.
Nichts, ich habe dir nicht zugehört.
Ich hab dir nicht zugehört. Nee, ich habe gelernt, dass ich meinen Hochofen vom Pizzabacken etwas früher ausschalten sollte als eine Stunde, bevor ich Pizza habe.
Gut, useful consumer advice.
Genau. dass ich mir, wenn ich irgendwann mal meinen 3D-Drucker wieder funktionieren habe, einen Gimbal baue für meinen Kaffee, damit der nicht überschwappt.
Ich möchte dann davon aber auch Bilder haben, wie du damit durchs Uniklinikum stapfst.
Genau. Und ich.
Dann wahrscheinlich, wenn du da mit dem weißen Kittel rummelst und dem Ding, dann denken sie, du wärst aus der Psychiatrie entlaufen.
Wahrscheinlich. Und dann habe ich noch gelernt, dass die Mobilität der Zukunft, so wie sie aktuell von unserer Politik geplant wird, nicht umsetzbar ist.
Okay, wenn du das mitnimmst, ich kann das nicht verbieten.
Ja. Was hast du Schönes gelernt?
Ich habe sehr viele tolle fancy Wörter gehört, von Mittelchen, die man in sich reinkippen kann, die aber anscheinend alle nicht das scharfe Ende des Kampfes gegen Corona bedeuten, sondern dass wir verdammt nochmal nicht um die Impfung rumkommen, wo ich das Problem nicht sehe. Ich bin ja auch immer noch am Leben, obwohl Oktober schon ist. Ich habe gelernt, dass man Impfstoffe auch bald mit so nadellos injizieren können, wenn man das dann auch so nennen kann. Für mich hört sich das so ein bisschen Star Trek-mäßig.
Ja, das schon, da muss ich auch erst dran denken, mit so einer kleinen Pfizer-ähnlichen Spritze.
Ja.
Pfizer. Ich wurde von der Pharmaindustrie gekauft.
Ja, die Frage ist, für wie viel Geld?
Ja, kein.
Dabei würde ich es jetzt belassen. Mich überfährt das immer ein bisschen, wenn du immer so viele Medizinthemen, da kommen so viele Wörter nicht immer. Ja.
Ja, sehr schön.
Kehre ich uns jetzt noch raus?
Ich wollte gerade sagen,
das Wort zum Sonntag. Dann starten wir mal. Ich wollte eben bei meinem Internetanbieter anrufen und fragen, ob die wegen meiner Verbindungsprobleme eigentlich mal einen Techniker vorbeischicken können. Habe mich jetzt doch dazu entschieden, halbtags Kommunikationstechnik zu studieren, um das Problem selber zu lösen. Das geht einfach schneller.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich an den Gag.
Vielleicht ein bisschen auf deine Internetprobleme bezogen.
Ja, definitiv. Aber ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich da meinen Internetanbieter kontaktiert hatte, ging das tatsächlich doch für einen Internetanbieter verhältnismäßig schnell. Da war ich tatsächlich sogar wirklich verblüfft. Als ich dann gesagt habe, dass ich Probleme habe und die Antwort kam so, ja, da sind Sie nicht der Einzige in Ihrem Haus, sagen wir nur zwar als erstes gedacht so, ja und warum kommen die und ändern das?
Das ist offensichtlich ein bekanntes Problem.
Genau, aber als ich dann sozusagen explizit darauf hingewiesen habe, dass man das auch bitte beheben möge, war am nächsten Tag sogar jemand da.
Schön, das Problem ist uns bekannt. Sonst noch was? Ja, können Sie das auch lösen? Ja, da haben Sie ja jetzt nicht nachgefragt.
Genau, so ungefähr.
Ausgezeichnet. Ja, wunderbar.
Dann würde ich sagen...
Hoffen wir mal, dass diese Aufnahme was geworden ist.
Genau, also jetzt aktuell sieht es noch gut aus. Und wenn unsere Zuhörer es bis hierhin geschafft haben, dann wissen sie es auch, dass es diesmal geklappt hat, ohne irgendwelche Zwischenfälle.
Sehr schön.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie mein Dienstplan ist, deswegen will ich nicht sagen, wann die nächste Folge rauskommt.
Das ist sowieso, glaube ich, gefährlich im Momentan.
Ich wollte gerade sagen. Genau, aber...
Das ist doch viel schöner, dann sind wir immer so als Überraschung.
Genau, wir sind der Spontan-Podcast.
Oh Gott.
So, wie so ein Pop-Up-Store. Ja, ja. Wir sind der Pop-Up... Genau, wir sind der Pop-Up-Store der Podcast-Szene.
Gerade versucht, ein Wort aus beiden zu bilden, aber Pop-Up-Cast?
Ja, Pop-Cast klingt irgendwie verwerflich. Okay, wir sollten definitiv aufhören. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, wieder hören und eine neue Folge aufnehmen.
Ja.
Bis dann, mach es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Wir sitzen uns gegenüber, wieso sagen wir Tschüss?